Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht jetzt endlich los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box.
Bluetooth-Box.
Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Hey,
Baby Maxi an die Bluetooth-Box.
Bluetooth-Box.
Fest und flauschig geht jetzt wieder los.
Los.
Baby Maxi an die Bluetooth-Box.
Box.
Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Olli Schulz.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben.
Aha.
Du hast so viel gemacht,
yeah.
Du hast so viel getan.
Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby Maxi an die Bluetooth Box.
Box.
Fest und flauschig geht jetzt wieder los.
Los.
Baby Maxi an die Bluetooth Box.
Box.
Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Hallo Fehlgesagt, herzlich willkommen.
Hallo Fehlgesagt.
Yeah.
Und weil heute Weihnachten ist, haben wir eine Überraschung. Das Intro mit einer zweiten Strophe von Böhmi.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer malocht, du hast so hart gerackert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getaggert. Fahr mal runter endlich, jetzt schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Wohlfühlzeit, jetzt fängt der Fun erst an.
Baby, mach sie an den Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht jetzt endlich los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
So, fahr mal runter, die Scheiße. Herzlich willkommen,
im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus im Fehlgesagt. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig.
Hallo.
Hey. Es ist der 29.12. Es ist das letzte Wochenende dieses Jahrzehnts und wir sind live in meiner Heimat in Fehlgesagt.
Es könnte nicht schöner sein, ganz ehrlich. Und jetzt ist das Publikum auch richtig geil, das merkt man gleich beim Applaus. Wir hatten eben schon eine kleine Warm-up-Sendung.
Unglaublich schlimme Leute, also 600 Leute, die wirklich das nicht verdient haben, überhaupt eine Karte bekommen zu haben.
Wir haben in viele einfache Gesichter
ganz,
geschaut.
Ganz einfache Gesichter.
Manche Leute hatten nicht mal Schuhe an, haben sich einfach so Pennytüten um die Füße gebunden und sind hier so rein. So richtig so wie einfache Menschen, aber auch das gehört dazu.
Und es waren nicht mal die Menschen aus Fehlgesagt. Gesagt, die so rumgelaufen sind. Die haben sich fein gemacht mit Hochzeitsanzügen, mit Fracks und Fliegen. Ja. Endlich ist das Theater in der Stadt. Heute passiert was in Fehlgesagt. Ich habe heute Morgen auf dem Wochenmarkt ein bisschen rumgelaufen, habe schon viele Leute gehört, die das Highlight, das absolute Highlight ist heute Abend.
Man kann sagen, es ist wirklich gerade das pulsierende Epizentrum Norddeutschlands hier gerade in Fehlgesagt.
Für eine ganz kurze Mikrominute ist hier ein bisschen was los in Fehlgesagt. Ich habe heute eine Sightseeing-Tour organisiert für mich selber. Ich bin alleine mit meinem Handy durch Fehlgesagt gelaufen.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, du hast mich dreimal angerufen, aber ich war noch zu müde, um rauszugehen. Erst mal durch ein Hotelzimmer mit Panoramablick über den Fehlgesager Hafen.
Wunderschöner Fehlgesager Hafen. Ja. Ist jemand aus Fehlgesagt heute hier? Gibt es jemanden, der aus diesem... Es ist erstaunlich. Guck mal, wie viele Leute aus Fehlgesagt sind.
Ja, und wer ist aus Hamburg hier? Erstaunlich.
Das will aber keiner wissen, es interessiert überhaupt niemanden.
Das
und ihr Hamburger ihr Pfeffersäcke mit euren gemachten Fingernägeln. Die Fehlgesacker. Wenn einer von euch aus der Reihe tanzt, dann norden wir euch draußen am Bahnhof Fehlgesagt ein. Oder auf dem Sedanplatz. Da wird die Schlacht von Sedan nochmal nachgespielt. zwischen Fehlgesackern und Hamburgern. Und ich weiß, wer gewinnt. Weil Fehlgesacker haben, wir haben ein bäuerliches Gemüt, es ist viel Umland um uns herum, das hat genetisch Einflüsse auf den Fehlgesacker Menschen. Und wir haben früher, mussten die Menschen, die heute in Fehlgesagt, in dieser kleinen Stadt hier in Norddeutschland, diesem Blinddarm Bremens sich aufhalten, war früher Landbevölkerung, ganz einfache Landbevölkerung. Wir mussten die Schweren die Seile ziehen auf See oder mussten die Kühe noch eigenhändig erwürgen, um an das Fleisch zu kommen. Und das hat sich in unserer Genetik festgesetzt.
Deswegen ist der Fehlgesacker Mann ein echter Stier, der gleichzeitig mehrere Frauen haben darf und kann auch. Das ist hier noch völlig in Ordnung, dass die Frau hier eine untergeordnete Rolle spielt in Fehlgesagt.
Ja, aber im positiven Sinne.
Positiven Sinne, weil der Mann einfach, weil das einfach so Stiere hier sind. Es ist auf alle Fälle auch für mich eine wahnsinnig beruhigende, Jan, das Gesicht hat er in der ersten Sendung schon ein paar Mal gemacht.
Ich hab meine Stimme ist total durchgevögelt von der ersten Show heute. Ich weiß
das
gar
war
nicht,
auch, wir haben einfach, eigentlich haben wir zu viel denen schon gegeben.
Ja, das viel zu viel. Viel aber zu das, ist viel. Oft, das sind oft die besten Sendungen, wo wir beide mit einer ordentlichen Portion schlechter Laune anfangen.
Ja, genau.
Das sind dann die Sachen, wo du hinterher viele Sachen rausschneiden lässt.
Also eben habe ich eigentlich nur die Sache mit Sarah Connor rausschneiden lassen.
Erzähl doch mal, welche Sache hast du rausgeschnitten?
Ach, das ist nur mit Sarah Connor.
Ja, wir haben eben festgestellt, das kann man jetzt in dieser Sendung, ja, die läuft ja eine Woche später nochmal erzählen, weil die Leute, die das jetzt bei Spotify hören, nicht letzte Woche gehört haben, wurde es vorher rausgeschnitten. Wir haben behauptet, dass der wichtigste, der übelste Clan Deutschlands eigentlich der Sarah Connor Clan ist. Also die Familie Richtig. Von Sarah Connor, die krakenartig aus Wildeshausen heraus, nicht nur das Showgeschäft, sondern auch weite Teile der Gangster-Rap-Szene eigentlich.
Die haben, genau, also und, Bushido war Sklave von Abu Shaka und Abu Shaka ist Sklave von den Connors. So
genau,
einfach ist das.
Genau.
Ja. Wir sind heute aber nicht nur hier, um Fegesack abzufeiern, weil wir haben ein Millionenpublikum zu beglücken, ja, das da draußen in den Empfangsgeräten gerade sitzt und diese Sendung hört. Deswegen seid uns nicht so ganz böse, wenn wir jetzt auch mal ein bisschen weltmännische Sachen mitreden. Deswegen, wir haben Großstadtthemen mitgebracht für euch.
Kommen wir?
Ja, wir haben auf jeden Fall, ich habe gestern...
Ja, aber wollen wir nicht ganz kurz erstmal, ich finde, damit die Menschen alle in die Sendung reingeholt werden, sollten wir so ein kleines bisschen noch über Fegesack reden. Das ist, also warum...
Ja, aber, haben wir noch nicht so viel.
Nein, wir haben noch überhaupt nicht über Fegesack geredet. Na, ganz ehrlich, wir haben überhaupt noch gar nicht über Fegesack geredet. Ich habe zum Beispiel von dir noch keine ehrliche Meinung mal zu dem Stadtteil gehört. Ich habe, das muss ich ganz kurz mal im Vorspiel.
Also kann ich nochmal wiederholen, ich habe vorhin gesagt, dass die Alliierten beim Angriff auf Deutschland Fegesack ausgelassen haben, weil sie gedacht haben, das wurde ja schon bombardiert.
Das ist alles sehr lustig. Und weißt du, ich finde das ja ganz schön, dass du glaubst, dass ich keine Gefühle habe, nur weil ich das nicht so zeigen kann.
Das ist so geil, aber, wie Jan heute, was für eine empfindliche Mimose Jan geworden ist. Weil wir jetzt gerade, weil du schutzlos bist, nackt, du bist ein kleines Küken in deinem Heimat. Hier bist du geboren worden.
Ich bin nicht nur nah am Wasser gebaut, ich bin nah am Wasser groß geworden, mein Lieber.
Ach, ja.
Ja. Oh, ja. So, pass auf. Und jetzt pass mal auf. Zwei völlig überforderte Menschen aus der Hauptstadt Deutschlands, aus Berlin, standen hier vorne am Haltestelle Gustav Heinemann Bürgerhaus und ohne Witz, gerade eben hat mir das jemand geschickt, an der Bushaltestelle Gustav Heinemann Bürgerhaus, ein riesiger Blutfleck, ein riesiger frischer Blutfleck. Und diese beiden jungen Männer haben Folgendes in das Mikrofon unserer Lokalsendung Buten und Binnen gesprochen. Auf die Frage, was sie denn so von Fegesack halten. Ich halte es mal hier ins Mikrofon.
Ja, es ist komisch, ja. Also wir haben es uns aber anders vorgestellt. Also ich habe es mir anders vorgestellt auf jeden Fall.
Im Endeffekt ist es jetzt eigentlich nicht so aufregend.
Also wir kommen aus Berlin, da ist es ganz anders als hier. Ja. Es ist sehr klein vor allen Dingen. Alles.
Ja, und da muss man mal ganz kurz sagen, diese verzogenen Hauptstadtwichser, ganz ehrlich. 95% der Menschen. Nee, ja. 95% der Menschen in Deutschland.
Ja.
Leben in Orten wie Fegesack oder wie Paderborn oder...
Und für die machen wir diese
Sendung. Oder wie Elmshorn oder wie keine Ahnung. Die 95% der Leute leben nicht in fucking Berlin. Und es gibt einfach die Fußgängerzone. Bremen-Nord muss ich mal ganz kurz... Lass mich mal einmal ganz kurz mal sagen. Bremen-Nord ist...
Gerne.
Ja, also in aller Ambivalenz. Bremen-Nord ist ein vom Strukturwandel gebeutelter Stadtteil. Genauso wie viele andere. Jetzt guck nicht so weg, als wäre das uninteressant.
Das ist
du
willst
nicht alle zwei Sendungen mit irgendwelchen Sachen in Rage. Und jetzt geht's mir mal wirklich ganz kurz mal um was. Bremen-Nord ist wie viele andere Stadtteile und viele andere Bezirke vom Strukturwandel betroffen. Wir waren früher, Bremen war ein Geberland. Und am meisten hat gegeben Bremen-Nord. Wir haben in den großen Topf eingezahlt. Und zwar fucking jahrzehntelang. Als die Bayern da unten noch die Kühe gefickt haben, ganz ehrlich, um da ein bisschen Milch rauszubekommen, da haben wir hier oben U-Boote gebaut, die uns fast...
Deine Stimme bricht ja fast schon. Uns kleine Leute.
Wir haben hier U-Boote. Ich persönlich bin mit dem 13er Mausschlüssel ran und hab da die Dieselaggregatoren. Also wir waren Werftenstandort. Dann durch ein bisschen Missmanagement. Letztlich, ich will der SPD nicht die Schuld geben, aber die SPD hat letztlich auch einen Großteil der Schuld. Bremen ist das einzige Bundesland, was durchgehend von einer Partei federführend regiert wurde. Und ich bin zurzeit Sozialdemokrat, vorübergehend im Rahmen eines Sozialexperiments. Eines Projekts der Uni Bremen, weil die wollten das Affen nicht zumuten, deswegen haben sie Menschen aus dem Fernsehen genommen, die das mal ausprobieren sollen. Und aber ich kann das verstehen, dass da so ein gewisser Unmut hat. Auf jeden Fall ein vom Strukturwandel betroffen ist. Jetzt guckst du auf deinen Laptop. Vom Strukturwandel
alles
betroffen ist.
Gemacht für nachher.
Wie das Ruhrgebiet. Da ist der Kohlebergbau ist da eingestellt. Wird immer weniger. Und die haben irgendwann die Leute aufgehört, Schiffe zu bauen. Nur die Lösenwerf baut noch für die dicken Scheichs in Arabien. Bauen die hier die siebenstöckigen Vierschichtjachten auf der anderen Seite. Aber auch die werden auch nicht sicherheitshalber nicht in Fegesack angelandet. Die werden drüben festgemacht in Lemwerder, wo die reichen Niedersachsen wohnen, ja, weil die Schiss haben, dass nachts die Bremer über die dicken Seile auf die Yachten laufen und die ganze Inneneinrichtung klauen. Die teuren Grohe Armaturen da rausschrauben und so. Deswegen sind die immer in Lemwerder festgemacht. Aber die Bremer können drauf gucken und können sehen, was hier früher mal war. Wir haben die Schiffe gebaut. Mhm. Wirklich, so.
Ich weiß.
Punkt. Ja, schon. Und dann ist nämlich jedes Mal...
Sind die Hamburger gekommen und haben unsere ganzen Frauen gepumpt.
Weißt du eigentlich, wem die ganzen großen Werften in Hamburg gehören? Dem kleinen Häuschen da unten am Fegeseiger Hafen Lürssen. Ja, ist doch so, oder ja, nicht? Blum und Voss ist jetzt Lürssen. Ist ganz kurz, ist Blum und Voss Lürssen? Weiß das jemand? Ich glaube, ja. Ja!
Sehr gut.
Ja! So. Ja, ist einfach Fakt so. Und jetzt, was ich nämlich sagen wollte, ich komme jedes Mal in die Fußgängerzone und nicht, weil ich denke, jetzt kann ich geil shoppen, sondern ich gucke, was sich verändert hat. Es machen immer Läden zu. Ich stand heute gegenüber von Leffers am Beschwerdebaum. Wir haben einen Beschwerdebaum immer montags, da ist immer Demo, seit 80 Jahren eigentlich. Also seit der Weltkrieg zu Ende war, wird demonstriert dafür, dass der nächste nicht kommt, im Beschwerdebaum. Immer montags. Und gegenüber von Leffers ist ein Klamottenladen gewesen. Da haben Hans-Jürgen Rösner und Marion Löblich im Rahmen des Gladbecker Geiseldramas schon eingekauft, Unterwäsche eingekauft. Ich wollte heute reingehen und in den Dingern wühlen, wo Hans-Jürgen Rösner mit seiner Freundin gewühlt hat, während Dieter Degowski die beiden Geiseln bewacht hat.
Ja.
Und musste feststellen, Der Laden ist zu. Die Läden sind immer zu. Mein Optiker unten ist zu.
Gibt's auch nicht mehr. Der Rösner ist doch jetzt raus aus dem Knast. Wenn der den Laden jetzt kaufen würde und da Unterwäsche verkaufen würde...
Also man könnte
das laufen würde.
Nee, mal ganz ehrlich, wahrscheinlich würde das sogar laufen.
Ja. Rösner und Gudowski.
Nee, Rösner und Degowski. Einfach so ein Shop gegenüber von Leffers in der Fußgängerzone.
Es gibt bestimmt schon irgendwo in Köln so einen coolen kleinen Laden. Da ist Rösner und Degowski so auf ironisch und so, wo so zwei geile Hipster aus Würzburg sich irgendwie einen Laden gemacht haben. Und da verkaufen sie selbstbedruckte Pokale.
So fair zu den Klamotten, unfair zu den Kunden. Verhandlungen nur unter vorgehaltener Waffe. Und in letzter Konsequenz hält sich Rösner immer die Waffe selbst in den Mund, wenn der Kunde nicht mehr zahlen will. Ja,
genau. Oh Gott. So, ich muss mal ganz kurz, Jan, bevor du jetzt anfängst, viel gesagt, völlig abzufeiern.
Nein, ich will das nicht abfeiern. Ich fühle mich total eingeschüchtert von dir.
Als wenn ich als großer Städter schuld bin an dem Miss.
Wenn du hier schon aufläufst mit deinem Vollkragenpullover, Alter, mach dich doch mal ein bisschen schick.
Das ist schick.
Ja, das ist
immer. Einmal ganz kurz fragen, wer kommt nochmal alles aus Fegesack jetzt hier? Du bist jetzt warst du nicht in der ersten Sendung schon? Nee, ne? Ja, ihr seht ja alle gleich aus hier in der Stadt. Pass auf, also mal. Wie heißt du?
Nele.
Nele, was redet man so auf den Straßen über Jan Böhmermann? Ist das hier schon wirklich, wo man jemand, auf den man stolz ist?
Ja, wir kennen uns aus der Bördestraße.
Was habt ihr da in der Bördestraße?
Aber wir kennen uns überhaupt nicht.
Wir kennen uns nicht.
Kein bisschen kenne ich dich.
Wer kennt Jan aus der Schulzeit noch? Wer ging mit ihm zur Schule? Gibt es hier jemanden, der noch eine kleine schöne Anekdote zu erzählen?
Anne?
Anne ist nicht da. Wer kommt aus Fegesack noch? Hier, von euch. Auf einmal kommt keiner. Schämt ihr euch für eure eigene Stadt. Das ist so traurig.
Leute, die jetzt zu Hause
ganz kurz, ich muss die einmal kurz hier durch.
Olli Schulz geht durchs Publikum und wird mich angefraucht.
Hast du irgendwelche Connections zu Jan, weil du auch hier aus der Gegend kommst?
Ja, schon.
Was denn?
Also alles, was er sagt, quasi über Fegesack, stimmt schon.
Ja, das ist.
Wenn wir jetzt drüber reden, quasi, wie die Straßen sind, wie die Kriminalität ist.
Das ist nicht Alltag. Das ist nicht Kriminalität, das ist falsch ein Missverständnis. Das ist keine Kriminalität, das ist ein
hedonistischer Lebensstil, der hier gepflegt wird.
Das ist so ein gewisses Einverständnis, was man mit Leuten hat, die eben keinen Bock haben auf eine geregelte Arbeit. Und das gehört dazu einfach.
Wer ist noch aus Fegesack hier? Warum hast du das hier nicht rausgeschafft? Wie? Sag mal ehrlich, ist man stolz, dass Jan Böhmermann Kind dieses Stadtteils ist?
Ja, schon ganz nett, aber ich habe es hier rausgeschafft.
Wieso? Wo wohnst du denn jetzt?
Nach Lesum.
Hamburg!
Herzlich willkommen, ja, Mann. Wie schön.
Rausgeschafft hast du es aber auch nicht wirklich.
Für mich, ich finde schon, das ist ein deutlicher Aufstieg.
Reingeritten. So, als Bremer gehört sich das
noch ein Fegesacker hier, mal ganz kurz, einmal noch. Hier ist noch eine junge Dame. Du kommst?
Ich hab das auch aus Fegesack.
Fegesack State of Mind. Das ist so ein kultiges Shirt, das so Hipster gemacht haben, um diesen Stadtteil ein bisschen aufzupeppen, oder?
Auch das muss sein, ja.
Gingst du auch zur Schule, wo Jan geht? Börsestraße oder wie das heißt?
Bördestraße, ignorant. Nee.
Was gibt es für Gerüchte?
Ignorant.
Jan hat seit vor ein paar Jahren sich wahnsinnig ins Rampenlicht geschossen mit so einem Gedicht. Das war mal so eine Sache. Und wie ist das hier in Fegesack angekommen?
Wir stehen dahinter.
Wirklich?
Sehr gut.
Super, das wollte ich hören.
Bleibt noch gar nichts anderes übrig.
Das wollte ich hören.
Ich finde das...
Schön.
Du suchst wirklich jetzt, du suchst nach den negativen Sachen. Ich finde das nicht, wenn ich jetzt, als ich
in Hamburg. Ich suche nicht nach dem Negativen.
Als wir in Hamburg waren, habe ich da nicht wirklich alles gemacht, was du gewollt hast? Habe ich mich nicht gefügt der Show? Und du fängst jetzt an, die Leute gegen mich aufzuhetzen.
Ich überhaupt nicht. Ich habe nur mal nachgefragt. Man kann doch mal nachfragen.
Der einzige Ort, an dem wirklich so wenig Hass wie hier gibt's selten für mich. Auch weil den Menschen nichts anderes übrig bleibt.
Ja, wahrscheinlich. Du bist ja auf alle Fälle hier wirklich, ich merke das schon, angekommen, die Leute akzeptieren dich. Das ist bei mir ein bisschen in Hamburg-Stellingen genauso, obwohl es dann noch beschissener aussieht als hier in Fegesack. Das muss man wirklich mal sagen. Seid froh, dass... Wer kommt aus Stellingen hier?
Niemand.
Niemand. Da gibt's nicht eine schöne Sache in Stellingen, außer dass ich da mal gelebt habe. Aber das ist auch schon lange, lange her. Ich wollte mal ganz kurz anfangen, mit dir so ein bisschen alltägliche Themen abzuarbeiten.
Das ist ganz gut. Wir müssen ganz kurz uns vor Augen halten, das ist die letzte Sendung im Jahr. Wir müssen auch so ein bisschen vielleicht... Auch die letzte Sendung, wir machen eine kleine Pause bis Ende Januar. Ja. Wir müssen so ein kleines bisschen berücksichtigen, dass die Menschen jetzt in Silvesterlaune sind, schon Böller kaufen und vielleicht so ein bisschen auch vorschauen, was das nächste Jahr bringt, wenn wir da vielleicht uns thematisch...
Das ist richtig. Bist du jemand, der dieses Jahr noch böllern wird, ist die Frage, weil das ist komplett... Wirklich?
Ja, und es ist mir ganz wichtig, böllern ist für mich auch ein Moment, um mit meinen Nachbarn, mit meinen Freunden zu bonden. Wir gehen gemeinsam ich kaufe mir wirklich den ganzen Kofferraum voll. Ich habe mir eine 8 gekauft, einen Audi. Ja. Weil Walter Norbert Borjans von der SPD auch einfährt, habe ich gelesen.
Und dann willst du den gleich ziehen.
Und dann habe ich mir eine A8 gekauft und habe mir den ganzen Kofferraum voll mit wirklich, fahr zu Lidl und kauf alles leer. Das wissen die aber schon, die kaufen extra für mich mehr ein. Und für mich ist ganz wichtig, mit Freunden durch die Stadt zu laufen und wir bonden dabei, indem wir anderen Leuten mit unseren Böllern Angst machen. Auch mit den Kindern. Den Kindern zeigen, guck mal, wenn man einfach so 2D-Böller auf jemanden wirft, wie die dann weglaufen und so. Und das ist für mich diese Art von Männlichkeit, die ich möchte auch, dass das meine, die Kinder, die
mich umgeben. Es ist eine Mutprobe gewesen. Langsam geht das Böllern leider verloren. Ich bin auch noch jemand. Ich hatte früher meinen bester Freund Arne, der Pyromane. Das war wirklich so ein Spitzname. Der hat sich um 22 Uhr einfach auf den Balkon seiner Eltern gestellt, alles voll bis oben hin und hat einfach auf Leute geworfen. Und zwar durchgehend bis um 2. Und zwar jeder, der da vorbeigelaufen ist, wirklich Gazellenkamp 201, der stand da und hat aber auch wirklich, ich kenne schon eine alte Frau mit dem Hund, der hat da direkt immer hin. Das gehört dir dazu. Das sind so Typen. Und ich habe auch noch so einen Reim mal gehabt, ob D-Böller oder Vogelschreck, Arne ballert alle weg. Da wollte ich so einen Arne der Pyromane. So eine Typen gibt es immer noch so. So Leute, die so merken, die auf diesen Tag warten, sich einen Kampfanzug anziehen, einen ganzen Rucksack voll und dann durch die Straßen laufen und überall in jeden Briefkasten und so einen Böller reinstecken und da irgendwie all das ausleben, was in ihnen das ganze Jahr überbodelt.
Ja.
Und ich habe Angst, dass sie es irgendwann nicht
mehr
machen.
Und das ist ja oft aus Verhältnissen, wo auch dieses Böllern, das Bewerfen mit Böllern von Leuten, das absolute Jahreshighlight ist. Also es wird schon Anfang November, ist Arne der Pyromane wahrscheinlich ganz nervös. Lass mich raten, wohnt wahrscheinlich alleine mit seiner Mutter, Vater ist irgendwie...
Lebt allein mit der Mutter, Vater weiß man nicht, was ist. Ist wirklich, ist kein Witz, ist genauso.
Ohne Witz. Also wie jemand, der aus Bremen-Nord kommt, einfach mal... Ich will jetzt keine Straßenzüge dissen, aber einfach mal, nee, mach ich nicht.
Was ich übrigens wahnsinnig gut finde...
Den Menschen in der Lüsumer Heide zuliebe.
Was ich... Lüsumer halt. Mit Böllern.
Ich habe schöne Silvester und dann irgendwann kommt auch irgendeiner der Nachbarn, der eine Schreckschusspistole auf dem Balkon abfeuert und man ist sich nicht so ganz sicher, ist es eine echte Pistole, weil man hat gehört, dem Nachbarn könnte man auch zutrauen, dass er ein bisschen Weltkriegsmunition irgendwie
hat. Oder er war auch mal 3 Monate nicht zu Hause, weil er irgendwie im Knast war oder so.
Da gibt's einer kommt auch, immer auch, irgendwann mit einer Schreckschusspistole. Bam, bam.
Gibt's auch die großen 5 Silvestertypen. Jemand, der kommt um 0 Uhr raus, genau einmal zur Haustür mit der Vogelschreck, schießt 10-mal in die Luft, super aggressiv und geht wieder rein, ohne auch nur einmal hinzugucken. Gibt's auch so eine Typen. Weißt du, so bam, 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 bam und sofort wieder rein und tragen auch so Klamotten und drin läuft Onkels in der Wohnung. Und dann irgendwie... Gibt's auch wahnsinnig viele.
Sehr schlau. Ja, oder Leute, die tagsüber schon anfangen. Also man darf ja, glaube ich, erst ab 19 Uhr böllern, oder wenn überhaupt. Aber Leute, die wirklich ab dem Moment, wo es zu kaufen ist, nichts anderes machen als nur böllern, 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 böllern. Dann gibt es diese Edelböllerer, die dann sagen, Raketen mache ich nicht. Die kaufen sich dann für 150 Euro so eine Batterie, wo man einmal anzünden muss und dann da so eine halbe Stunde vorsteht. Was aber oft, weil oft, die werden ja unter prekären Bedingungen hergestellt. Ich glaube, in Bremerhaven kommen die, da kommen die meisten Böller her tatsächlich. Weil wenn da irgendwas explodiert, ist nicht so schlimm, wenn die Stadt verschwindet in der Nordsee. Ist ehrlich so.
Ja,
ich war mal im Rahmen meiner Reportagetätigkeit bei so einer Böllerfabrik in Bremerhaven und die haben da wirklich so Erdbunker, wo die dieses komische Schwarzpulver zusammengießen. Und bei diesen komischen Batterien ist immer eine Lunte falsch gedreht, dann kommen da so 2 Dinger raus und dann ist das Ding halt aus. Und dann, aber sollten da nicht eigentlich 100 kommen? Ja, irgendwie klappt das nicht und dann traut man sich immer nicht, das anzuzünden. Und
den Tüftler gibt's auch noch, der alle aufschneidet und alle in einen so ein
Ding tut.
Schwarzpulver aufschneidet, alle Böller und das in so einen Schuhkarton tut, das zuklebt und dann so, ey, wir müssen alle heute Thorsten hat eine Bombe gebaut. Wir treffen uns nachher alle im Gebiet.
Ja, ist aber
den
meistens,
Typen auch noch. Thorsten hat eine Bombe gebaut. Ja,
der Name ist auch sehr treffend. Also Thorsten ist oft... Ich habe viele Thorstens.
Ey, wir müssen heute alle ins Gebiet.
Viele Thorstenfinger sind hier in der Stadt schon verstorben. Meistens aber nicht an Silvester, sondern gerne so 2-3 Tage später.
Später, genau. Und dann, ey, hast du schon gehört, Thorsten hat die Hand verloren bei seiner Bombe. Das gibt's auch noch. Und dann kommt Thorsten irgendwann wieder zur Schule. Geht aber jetzt in der Nebenschule, wo dann die Gehandicapten waren. Da habe ich auch schon alles erlebt. Das ist kein Witz, was jetzt kein Witz gegen ihn sein sollte. Aber Thorsten hat dann doch ein bisschen selber Schuld mit seiner Geilheit, mit dem Schwarzpulver. Aber nichtsdestotrotz, ich würde gerne ein paar Themen abarbeiten mit dir, die dieses Jahr Veränderung in dieses Land gebracht haben. Ja, Instagram hat die Likes abgeschafft. Ist eine ganz wichtige soziale Sache, wo ich frage...
Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe gerade
also
noch Sachen geliked.
Also habt ihr noch Likes bei euch?
Hast du einfach deine falsche App drauf?
Nee, ich bin im Testprogramm von Instagram und bei mir steht immer nur noch, tausende Fans haben das geliked, aber es stehen keine genauen... Wer hat das noch? Vielleicht wer kann keine Likes mehr sehen?
Olli, ich glaube, das haben sie bei dir eingestellt aus
Neidgründen, weil ich so viele kriege, damit keiner das sieht. Nee, aber kannst du noch sehen, wie viele Likes meine Bilder haben und so?
Ich habe unglaublich viele Likes immer.
Ja, ich auch, aber darum geht's ja nicht, sondern, aber ich frage mich, wenn, es ist jetzt gerade ein Testmodell, Instagram will die Likes abschaffen, um ein bisschen mehr Gleichgerechtigkeit zu schaffen. Wie viele hart arbeitende Modeblogger und Bloggerinnen jetzt auf einmal vielleicht weniger Aufträge kriegen, weil die Likes nicht mehr einsichtbar sind? Das ist ja auch irgendwie ziemlich schade.
Oder gibt es nicht irgendeine andere Währung, die dann zählt, wenn die Likes nicht mehr zählen?
Man kann die nicht mehr sehen. Also ich kann sie bei mir nicht.
Ich kann sie auf Herz drücken und darunter kommen. Hier Moritz von Uslar gefällt das.
Aber du kannst nicht mehr sehen, wie viele Leute.
Oh, Katharina Barley. Katharina Barley sieht immer aus wie ein Fuchs im Kegel eines Fernlichtscheinwerfers. Wirklich immer so zu nah. Nicht so in die Kamera gucken. Man kann sich das aussuchen, wie man guckt, wenn man selbst die Kamera hält. Man kann auch mehr.
Aber siehst du doch die genaue Anzahl der Likes.
Das ist übrigens meine Rolle in der SPD, so sehe ich das, als Online-Coach. Online-Coach für Spitzenpolitiker. Man kann mehrere Selfies probieren, bis eins ungefähr so gut aussieht, dass man denkt, das lade ich mal hoch. Man muss nicht das erste nehmen. Viele wissen das nicht. Weil, um den Film nicht,
aber ich glaub, Christian
um den Film
Lindner
nicht unnötig
ich glaube, Christian Lindner ist einen halben Tag an dem richtigen Foto.
Ja, klar. Der hat da richtig mit so einer Kreislampe, wo dann die Pupille so einen Kreis hat und so wie. Ich würde mich mal ganz kurz dafür interessieren, wie ist denn so das grundsätzliche Feedback? Haben einige von euch schon ein paar Stunden hier in Fegesack verbracht? Waren einige von euch schon mal hier und hat sich die Fußgängerzone angeguckt? Ist irgendwas besonders positiv aufgefallen? Ja, Nein! Was? Die Pizza, ihr wart bei Montanaro, halbe
die
Pizza.
Die du aber mitgebracht
Euro,
hast von zu Hause.
Montanaro, 2,50 Euro, halbe Margherita, kann man nicht meckern. Was? 2 Euro? Nee, das kann nicht sein, ich hab extra noch fotografiert, 2,50 Euro. Ja, ganz ehrlich, ihr könnt mit eurem Berliner Handelsmindset, ihr könnt mit eurem Berliner Kartoffelmindset nicht nach Fegesack kommen. Ihr müsst ein bisschen den Straßenkampf im Hinterkopf haben. Ihr könnt ja nicht einfach da hingehen und bezahlen, was auf dem Schild steht. Oder was euch der Typ sagt, der euch die Pizza verkauft. Ihr müsst da immer mehrere Quellen checken, um in Fegesack einigermaßen über die Runden zu kommen. Ihr habt 3,50 Euro bezahlt, da stand 2,50 Euro dran oben. 24 Euro?
Für eine Pizza?
Ja, alles klar. Viel gesagt, kommt schon auf seine Kosten. Die wissen schon, wie es geht. Wird nicht so oft Pizza verkauft, aber wenn, dann wird richtig abgesahnt. Weil man hat euch wahrscheinlich angesehen, dass ihr nicht aus dem Bremen-Norder Genpool kommt. Ihr seht so ein bisschen aus wie von außerhalb. Aus welcher Stadt kommt ihr hier in der ersten Reihe? Aus Berlin, ja.
Willkommen, genau. Leute.
Ja, da haben sie euch wahrscheinlich erzählt, es ist eine Pizzamanufaktur, wo irgendwie eine Pizza fair gebacken wird von einem Ofen.
Hast du einen Führerschein?
Mit sanfter Hitze.
Hast du Führerschein? Fährst du mir nachher schon nach Hause?
Hast du...
Ich habe mal eine Frage.
Hast du echt vor, heute noch nach Hause zu fahren?
Ich fahre heute nach Hause, natürlich noch.
Nein, ganz ehrlich, du hast ein schönes Zimmer im besten Hotel am Ort hier.
Ja, aber du kommst ja nicht mit mir hoch aufs Zimmer.
Was soll das denn jetzt?
Ja, wäre auch mal cool, wenn man mit seinem Buddy nochmal danach zusammen einen kiffen könnte auf dem Zimmer oder so.
Ja, aber da habe ich keine die Zeit gar nicht zu.
Sag mal, gibt es schon CBD-Shops in Fegesack?
Die gibt es nicht mehr.
CBD-Shops sind für mich die neuen Bubble-Tea-Läden, muss ich auch sagen. So irgendwelche Idioten, die sich Marihuana kaufen, was nicht ballert, was teurer ist aber als im Görlitzer Park. Was ist denn das für eine Schrottidee? Irgendwie habe ich gesehen, in Wien gibt es in jeder Straße 2 CBD-Läden, wo auch irgend so eine Dread-Tante hintersteht, die von ihrem Typen dahingestellt wurde. Und dann sagt, ja, das musst du nehmen, das ist nur für den Körper, dann bist du derbe beruhigt, dann kaufst du hier noch so einen kleinen Joint für 25 Euro, das ist aber nicht so ganz stark und so. Und eigentlich ist alles, du kannst auch Yoga machen oder mit dem Sport anfangen, anstatt Schrott reinzuhauen, diese CBD, ja. Die ist total gut.
Ich habe kürzlich einen Bericht gesehen in einem lokalen Nachrichtenmagazin über Legal Highs. Es gibt so Tütchen, die man jetzt kaufen kann mit so Kräutermischungen, die einen in Paranoia versetzen. Also quasi so, wie früher, haben meine Freunde hier in Bremen-Nord, wenn denen das hier nicht reichte, abzuspacen, Dann sind die nach Holland gefahren, haben sich Pilze gekauft. Und es gab auch dann so Gerüchte im Jahrgang, dass einige drauf hängen geblieben sind. Und das machen heute diese Legal Highs, das sind so kleine Tütchen. Und ich habe als kürzlich besorgter Lokal-Fernsehzuschauer gesehen, dass das junge Leute jetzt machen. Und an dieser Stelle, weil das ja viele tausend Leute hören, bitte junge Leute, keine Legal Highs, ist mega gefährlich.
Ja, ist auch Schrott.
Legal heißt nicht gesund.
Ja.
Lieber Sport machen,
lieber
Yoga
Sport machen, lieber so ein fitter Boy werden wie ich zum Beispiel.
Genau.
Oder so.
Legal Highs. Und die kriegt man aber nicht in den Shops, weil die CBD-Shops, die sind nämlich verantwortungsvoll. Die sind nämlich, klar, Marihuana ist zwar illegal, aber es ist eine okay Droge. Aber diese Legal Highs, die werden dann nicht verkauft, weil das ist nämlich nicht okay.
Ich weiß noch nicht, also so ein Short kauft man auch nicht ganz einfach.
Ja, aber ganz kurz, bei Legal Highs ist das Problem, dass wenn da ein Wirkstoff drin verboten wird, dass die sofort, die sind so schnell in der Produktion, irgendwo in Belgien, in den komischen Küchen, wo die das zusammenrühren, dass der verbotene Wirkstoff einfach ausgetauscht wird und durch einen neuen ersetzt wird. Die haben schon eine ganze Palette mit Wirkstoffen, die richtig ballern, aber legal sind. Und wenn die Regierung einen verbietet, dann machen die einfach direkt den nächsten auf den Markt. Legal. Ist das nicht irre, Olli?
Das ist echt Wahnsinn.
Ist das nicht unglaublich?
Ja, das ist unglaublich.
Wie gesagt, ist das kein Thema, weil hier ist man auf Löffelware umgestiegen. Seit 20 Jahren wird hier ganz herkömmlich Crack gekocht. Selbst Heroin zusammengekratzt oder man fährt halt zu McDonald's oder Burger King am Rabenfeld. Es gibt eine neue Fastfood-Situation. Die kulinarische Situation in Bremen-Nord ist aus dem Gleichgewicht geraten. Jahrzehntelang gab es den Monolith hier, Fastfood-McDonald's. Da endete jeder Abend oder begann er meistens auch. Jetzt hat aber in derselben Straße nur einen Katzenwurf entfernt, einen Whopperwurf entfernt, einen Burger King aufgemacht. Ich frage mal ganz kurz die Bremen-Nord.
Wo macht denn 2019 noch in Deutschland einen Burger King auf?
Das frage ich offensichtlich am Rabenfeld in Bremen-Nord. Wie ist die Burger-Situation in Bremen-Nord? Ist das alles aus dem Gleichgewicht geraten hier? Gibt's ein Hauen und Stechen? Wie hat McDonald's reagiert auf die Konkurrenz am anderen Ende der Straße? McDonald's hat quasi, weil die wussten, Burger King kommt, haben sie ihren Laden saniert. Wurde aber auch höchste Zeit. Das war einer der letzten Läden in Deutschland, wirklich mit der Einrichtung von 1981 noch. Auch das Personal ist von 1981 gewesen, komplett. Und jetzt haben die auch diese dicken Touchscreens. Das ist super toll, weil wenn man bei McDonald's, kennst du diese Touchscreens zum Bestellen, diese neuen?
Ich hab's noch nie gemacht.
Nee, und das Geile ist, wenn man kein Geld dabei hat, aber trotzdem Hunger hat, nimmt man einfach eine Kreditkarte am Ende des Arbeitstages bei McDonald's und schabt diesen Talg ab, der auf diesen Screens klebt. Und daraus wird der McRib gemacht, ganz ehrlich. Mm. Einfach diesen Tagestalg von so einem fetten, weil da die ganzen Leute mal drauf touchen, kannst du echt so eine richtig dicke, speckige Nährlösung abkratzen.
Ekelhaft.
Wenn du es auf ein Brötchen geben lässt, das schmeckt nicht anders als ein McRib bei McDonald's.
Wo du gerade Belgien gesagt hast und diesen Legalize-Zeug, wollte ich dich mal ganz kurz fragen, haben wir darüber schon geredet? Ich würde so gerne mal belgische Waffeln machen, um mich mal wieder selber verwöhnen zu Hause. Und ich habe ein ganz normales Waffeleisen.
Mach doch einen Foodblog auf, Olli.
Meine Frage ist, was ist der Unterschied beim Teig zwischen einer belgischen Waffel und normalem Waffelteig?
Möchtest du es ernsthaft wissen?
Ja.
Der belgische Waffelteig, der karamellisiert und wird härter.
Ja, aber was muss ich da rein tun?
Mehr Zucker.
Ach, du bist so eine süße kleine Küchenfee. Ich liebe das. Ich finde,
was ist, oder stimmt nicht, oder was? Hagelzucker, ja,
aber das ist doch nicht der einzige Grund.
Natürlich, und kommt aus Belgien.
Hefeteig, ne?
Hör auf mit Hefeteig, ganz ehrlich, hör auf mit Hefeteig.
Belgische Waffe ist Hefeteig.
Hör auf mit der Scheiße, Hefeteig, ganz
Nein,
ehrlich.
Nein, ist so. Können wir mal den Publikumsjoker kurz fragen? Wer ist der Meinung, belgische Waffe wird mit Hefeteig gemacht?
Ganz wenige.
Und wer glaubt, dass das
ganz
nicht stimmt?
Ganz wenige melden sich.
Wer glaubt, dass das nicht stimmt? Wer glaubt, die wird normal gemacht?
Mehr.
Und der Rest hat noch nie eine Waffe gegessen und weiß gar nicht, worüber wir gerade reden. Alles klar. Ja, also ich würde so gerne.
Also du kennst diese normalen Waffeln, die so einen pfannkuchenartigen Teig haben, so einen flüssigen, den man da reingießt.
Ja.
Und die Belgier, ich komme ja aus einer Region,
ja,
wo ich gelegentlich arbeite, in Köln, wo Belgien sehr nah ist.
Und ja, aber diese belgische Waffel, du brauchst Waffeln. Ja auch ein belgisches Waffeleisen, weil.
Ganz wichtig.
Ja.
Ganz wichtig.
Diese
das
anderen,
geht nicht ohne.
Ne, geht doch wirklich nicht.
Du
verarschst mich nur. Ich gucke jetzt selber nach belgische Waffel. Warte ganz
kurz. In dem belgischen Waffeleisen muss man aufpassen, in diesen kleinen Mulden könnten sich Kinder verstecken, die seit mehreren Jahren davon irgendwie.
Von belgische Waffeln.
Olli Schulz guckt jetzt ganz kurz im Handy nach, während 600 Leute ihm dabei zuschauen. Was eine belgische Waffel.
Man unterscheidet Brüsseler Waffeln und Lütticher Waffeln.
Es gibt auch noch innerhalb
Belgiens
große
Unterschiede. Brüsseler Waffeln bestehen aus einem weichen Rührteig, während die Lütticher Waffeln als Hefeteig dick, zuckersüß
ja.
und buttertriefend beschrieben werden.
Und damit kommen
werden.
Wir direkt in die Geopolitik. Was ist denn jetzt mehr Belgien, Lüttich oder Brüssel? Ne? Und damit zünden wir ein ganzes Land an, wenn wir jetzt hier dazu einem Urteil. Du weißt, wie zerrissen Belgien ist, Olli. Du weißt, was wir für eine Reichweite haben. Wenn wir da jetzt irgendein falsches Urteil fällen, was die echte belgische Waffel ist, dann gibt es Krieg in unserem Nachbarland, in einem unserer Nachbarländer.
Und das wollen wir nicht.
Das wollen wir nicht.
Das wollen wir auf gar keinen Fall. Jan, wir haben
lass uns einmal ganz kurz runterkommen. Lass uns mal vor allem vergegenwärtigen, dass wir jetzt nicht hier vor 600 Leuten sitzen in Fegesack, sondern ganz normal wie immer zu Hause.
Das mache ich doch die ganze Zeit
Studio,
schon.
Dass wir auch mal an die Menschen von den Empfangsgeräten denken, bei Spotify, für die jetzt das Jahr endet. Dass wir gemeinsam mit denen mal vielleicht auch zurückschauen, vielleicht mal nach vorne schauen. Ich habe jedes Jahr immer ein Jahresmotto. Und ich überlege schon seit... Was?
Schon gut, mal reden mal weiter.
Ich habe jedes Jahr ein Jahresmotto. Ich
wie so ein schon Fernsehpastor.
Das Jahr des Menschen. Hm? Ich habe jetzt, das ist mein letzter Arbeitstag heute. Ich habe jetzt ein Dreivierteljahr frei. Und ich habe mir überlegt, wollen wir vielleicht mal kurz darüber nachdenken, was das nächste Jahr
für uns Motto, beide bringt.
Was das für ein Motto für uns haben könnte. Also das Jahr des Menschen war zum Beispiel ein wichtiges Jahr für mich. Ne? Und jetzt überlegen wir mal vielleicht gemeinsam, wie das Motto des nächsten Jahres sein könnte. Ich habe einen Vorschlag. Das Jahr der gelösten Knoten.
Der gelösten Knoten?
Ja, genau. Anlehnend an dein Bild, dass die Welt verkantet ist, die Welt ist verknotet. Und im nächsten Jahr ist ja auch ein neues Jahrzehnt, was anfängt. Komm, wie so wirklich die pastorale Stimme, direkt so eine ganz ekelhafte Stimmung hier im Saal.
Ist auch widerlich, aber red weiter.
Dass im nächsten Jahr vielleicht als erstes Jahr im Jahrzehnt vielleicht Dinge sich auflösen, die vermeintlich noch unauflöslich scheinen. Und dass das nächste Jahr vielleicht das Jahr der gelösten Knoten ist.
Ich würde mich freuen, wenn das seit 2000 aufhören würde, so ein ganz großer gemischter Brei aus Scheiße und Undurchsichtigkeit zu sein, dieses Jahrhundert, in dem wir uns gerade befinden. Ich finde, die letzten 20 Jahre hat sich nicht viel... Ja, süße, geil, hier, endlich mal einer, der mich fühlt, da hinten. Alter, du bist mein Buddy, dich nehme ich mit auf mein Zimmer heute, ich bleib doch hier. Ich habe gutes CBD-Öl dabei. Betäube ich dich mit, kriege die ganze Flasche rein. Und, ja, nee... Aber das ist wirklich das große Problem, dieses, wir alle sind so gearscht, die jetzt geboren werden, für die ist das normal, die wachsen in den 2000 auf, aber wir, die meisten von euch auch in den 90er, 80er, 70ern noch geboren sind, so wie ich, die haben diesen Überschwung mitbekommen. Das war bestimmt auch mega ätzend für alle, die 1980 geboren wurden, 1880 und dann auf 1920, die haben das Gleiche gedacht vor 100 Jahren. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, die haben vor allem dazwischen, da ist noch ein bisschen mehr passiert, was wir jetzt nicht so...
Ja, da ist noch, die haben noch andere Probleme. Vor allem auch.
Wir haben da schon deutlich mehr Stabilität.
Ja, wir leben auch länger, meistens.
Ja, aber wenn du das gerade sagst, ich mache mir Sorgen um, ich habe letztens im Internet gelesen, dass die Bundeswehr Angst hat, dass sie sich selber nicht mehr, also dass die Bundeswehr sagt, wir sind nicht verteidigungsfähig. Ich habe mich wirklich gefragt, ganz lange, ob das eventuell irgend so eine übergeordnete Friedensstrategie ist. Ich komme, warum ich drauf komme, weil ich habe gerade an Pickelhauben gedacht.
Ja, ich glaube das aber übrigens ganz mit der Bundeswehr auch. Wenn ich mit meinen Kumpels Chambo und so und 1000 Mark hier unterwegs bin, denke ich, wir sind stärker als die Bundeswehr. Ganz ehrlich.
Ja, also, weil, dass man wirklich zu dritt denkt. Und dass dann,
ich glaube,
die haben 70 Helikopter, aber davon sind zwei einsatzbereit. Die aber selten, aber macht man nicht, weil das Benzin zu teuer ist. Dass die Bundeswehr sagt, wir sind nicht einsatzbereit. Und ich finde das, ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll, weil ich kenne das ja nur so, früher gab es halt Kasernen, da musste man hin und Wehrdienst und das war wichtig, dass das gab. Und ich finde das eigentlich ganz geil, dass sie nicht einsatzbereit ist. Weil ich glaube, da hat auch keiner Bock, uns anzugreifen. Weil es ist, was ist wie der Junge, der sich früher in der Schule aus Angst vor Schlägen sofort heulend auf den Boden geschmissen hat. Da hat auch keiner Bock mehr reinzutreten. Ist übrigens auch, wenn ihr heute auf dem Rückweg seid, am Bahnhof Fegesack, die sicherste Strategie, um wieder in die Stadt zu kommen.
Einfach heulen schon da stehen.
Genau.
Am besten ohne Jacke da auf die Bahn warten.
Genau. Nee, aber das, und dass man vielleicht aus der Bundeswehr dann eher so eine Art Fashion-Truppe macht, dass man einfach mal sagt, wir experimentieren mal so ein kleines bisschen mit Mode, dass man vielleicht mal eine Pickelhaube wieder einführt, einfach mal vielleicht für Generäle, aber jetzt pass auf, das verknüpft mit so popkulturellen Referenzen, die Einhornhaube, einfach obendrauf, nicht so ein Pickel, sondern einfach so ein...
Vorne so ein buntes.
Sehr genau. Um auch mal die Berlin-Mitte-Kundschaft ein bisschen für die Bundeswehr zu begeistern, um da mal so ein kleines bisschen neue Zielgruppen zu erschließen. Und da muss die Bundeswehr mal an sich arbeiten. Nicht immer diese ganzen dissozialen Typen, die an ihren Ballerspielen hängen, sondern die coolen Hipster, bevor die so eine geile Waffelmanufaktur aufmachen oder sowas. Oder irgendwas, wo man keine fair gehandelte Kondome kaufen
oder
kann.
Wenn du bei der Bundeswehr eintrittst, musst du auch gleichzeitig einen Account bei TikTok machen und da irgendwie so Lieder singen und so.
Ja, dass du in deiner Zeit, wenn du dich verpflichtest bei der Bundeswehr, dass du eine Hälfte der Zeit auch immer Social Media tätig machst. Und dass der Bundeswehr das auch mit der Waffe nicht so lieb ist, dass du da die überhaupt hast. Die sollen eher so, nur so tun, als ob und einfach bei TikTok und da geil abhängen und imagemäßig die Bundeswehr.
Oder einen Foodblog eröffnen.
Ein Bundeswehr-Foodblog zum Beispiel. Ja, oder die kulinarischen Erlebnisse.
Was frisst du im Schützengraben? So eine
Ja, genau. Stell mal unter Beschuss, aber trotzdem irgendwie so ein vollwertiges Drei-Gänge-Menü mit Anspruch.
Genau.
Weil du musst ja die Leute, die haben ja ganz verschiedene Interessen, die kommen ja von ganz woanders her. Und die kannst du damit nicht mehr begeistern. Das muss ein ganzheitliches Erlebnis werden, Bundeswehr. Und ich glaube, das ist so eine, ich bin Pazifist.
Event-Center Bundeswehr, komm zu uns.
Ich mache mir jetzt nicht direkt Sorgen. Also Polizei zum Beispiel ist mir viel näher und da will ich viel eher, dass das auch funktioniert und so, weil das wirklich wichtig ist. Übrigens, wir sind das Bürgerhaus Fegesack. Direkt aus der Tür raus, die Polizeiware Fegesack. Direkt nebenan.
Das ist ein kleiner Applaus wert. Ja.
Aber nicht so ganz kleiner Applaus, weil das Geile ist, die ist am Wochenende nicht besetzt. Aus Kostengründen.
Wirklich nicht?
Nee, da kommt entweder ein Polizeiwagen aus Blumenthal oder aus Lesum hergefahren. Die Wache ist nur werktags besetzt, aber auch nur zu Arbeitszeiten, wo dann kein Polizist sich irgendwie zu.
Also wenn hier Ärger ist, kommt am Wochenende richtige Polizei aus Bremen.
Nee, das klärt man unter sich. So. Wenn Ärger ist, klärt man das unter sich. Oder ruft in Wildeshausen an, beim Clan von Sarah Connor, der macht dann irgendwie so ein religiöses
irgendwas.
Schiedsgericht, damit.
Ich habe in der letzten Sendung was rausschneiden lassen, in der vorletzten Sendung habe ich auch was rausschneiden lassen. Wir haben immer, in dieser Sendung lassen wir mal nichts rausschneiden, habe ich mir
gesagt. Ja, die Sendung wird einfach so, wie sie hier vor den Leuten gesendet wird, wird die einfach so rausgegeben.
Eine gute Idee. Wir haben heute noch einiges vor. Du willst noch was versteigern, Jan?
Du hast nichts mehr?
Ich weiß gar nicht. Susanne, habe ich noch was zu versteigern?
Wo ist Susanne eigentlich? Was?
Sag mal, wo kann ich das Bild denn zeigen? Wir haben gar keine Leinwand.
Gibst dein Handy einfach rum und dann musst du darauf vertrauen, dass die Leute das dir wieder zurückgeben am Ende. Dies hier, liebe Hörerinnen und Hörer bei Spotify, liebe Leute hier im Saal, das ist eine Charity-Sendung. Wir versuchen alle Einnahmen heute werden gespendet. Wir haben 4 Spendenzwecke das wird gerecht geviertelt und aufgeteilt. Meine 2 Spendenziele sind der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Übrigens ein Verein, der an die Bundeswehr angenagelt ist. Und viele Bundeswehrsoldaten haben gesagt, ey, voll cool, dass du dich darum kümmerst und wichtiger Verein und so. Die finden es aber nicht so cool, dass die Spenden auch an die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten geht. Das ist also politisch auf der komplett anderen Seite gelegen. Und weil die Vereine so politisch gegensätzlich sind, kriegen die quasi beide von mir meinen Teil zu gleichen Teilen aufgeteilt. Das sind meine beiden Spendenziele und deine?
Habe ich ja gesagt, die Olli Schulz Foundation.
Ja.
habe ich Ihnen schon in der ersten Sendung gebracht.
Nee, den Witz machen wir nicht.
Um es kurz zu machen, haben alle ja mitbekommen, der Naturschutzbund ist mir wichtig diesmal, nicht nur immer die Menschen. Auch
welche Tiere besonders?
Welche Tiere gar nicht, Bäume. Hast du schon mal einen Baum umarmt? Wie schön sich das anfühlt. Und man denkt immer, das machen nur esoterische Spinner. Ich habe überhaupt nicht, aber ich liebe das wirklich. Ich finde, dass man, irgendwo hat eben neulich ein großer Philosoph gesagt, dass man sich nicht jedes Mal, wenn man an einem Baum vorbeiläuft, wahnsinnig freut. Das ist irgendwie komisch. Ich freue mich jetzt wieder. Und das Zweite ist, dass
Was ist denn dein Lieblingsbaum?
Mein Lieblingsbaum ist die deutsche Fichte.
Und war, ist die Fichte denn ein Nadelbaum oder ein Laubbaum?
Ein Laubbaum. Natürlich ist es ein Nadelbaum. Wir haben einen zu Hause gerade.
Was?
Wir haben gerade so eine Fichte zu Hause stehen bei uns.
Wie ist sie euch zugelaufen?
Wir haben nachts geklingelt, kam aus dem Berghain. Du bist ja dicht wie eine Fichte, habe ich gesagt. Komm zu uns. Ja, und seitdem ist sie da.
Auf der Gästecouch.
Ist 32 Jahre alt.
hat eine abgebrochene Ausbildung als... Ja.
Freelancer. Und ich nenne ihn einfach nur Fichte.
Hat ein paar Jahre in so einem Shared Coworking Space versucht, irgendwie die Selbstständigkeit auf die Reihe zu bekommen. Ist dann gnadenlos abgestürzt. Berlin saugt einen ja auch auf als Stadt, Berlin selbst als Baum.
Es gibt ja kaum noch Bäume in Berlin. Die verlassen ja alle die Stadt. Ziehen alle nach Brandenburg.
Viele im Umland.
Die ziehen alle Richtung Brandenburg und so, ja. Kein Bock mehr.
Das können die sich gar nicht mehr leisten.
Die einzigen noch, das sind die Eichen. Oder den Eichen.
Ja.
Dann gibt's noch. Was haben wir noch? Ich warte mal ganz kurz. Wir wollen noch. Ich spende noch den alten Menschen. Die deutschen Bäume und den deutschen Senioren spende ich auf alle Fälle meine beiden
Anteile. Senioren sind ja die Bäume der Menschen.
Der Menschen, genau. Der Mensch. Genau.
Ja.
Also nur alten Sachen. Weil ich selber mich auch nicht mehr so jung fühle.
Ja.
Und der Jugend nichts gönne.
Außer das sind unsere Spendenziele. Wir haben eine Seite eingerichtet bei Better Place. Da kann man, wenn man jetzt heute hier keine Karte gekauft hat, aber Geld über hat am Jahresende, auch mal an die Steuer denken. Ich weiß gar nicht, können die Leute das überhaupt absetzen? Nee, können sie, glaube ich, nicht absetzen. Ist auch egal. Man spendet, was man hat. Jeder gibt so viel, er kann nur nicht sein Nebenmann. Wir haben letzte Woche in der Sendung schon Sachen versteigert. Da komme ich gleich dazu. Wir haben Sachen versteigert aus unserem privaten Fundus, aus dem Keller. Wir waren im Keller und haben Sachen rausgeholt und haben die hier auf der Bühne gezeigt und haben bei eBay Seiten angelegt und Leute können diese Sachen ersteigern und das ganze Geld, was wir einnehmen, kommt auch auf den Haufen drauf. Und wir haben Bitcoin Wallet. Und ich möchte ganz kurz mal eben die Adresse des Bitcoin Wallets vorlesen.
Da freuen sich alle wahnsinnig drauf.
So, nee. Und ganz kurz, ich darf jetzt kommt das Bitcoin Wallet und ihr müsst bitte mitschreiben. Ich poste das auch nochmal bei Twitter, aber jetzt bitte aber ganz kurz. Ja. Ne? Ich versuche die Leute zu spenden zu bringen und Olli vergrault die mit seinem Körper.
Mach.
Also, unser Bitcoin Wallet ist 1. Groß, psst, bitte einmal ganz kurz ruhig. Warum verlässt du jetzt den Saal? Du musst auf Klo. Okay, nochmal. Also, Bitcoin Wallet.
Wie haben die Leute früher im Theater gemacht? Habe ich schon vorher. Tannhäuser, 3 Stunden ohne Pause. Da war nichts.
Das können die gar nicht mehr mit ihrer Aufmerksamkeit, diese YouTube-Generation. Kaum ist das Video nicht gut genug, wird weggeklickt. Können ich mal so 1,5 Stunden mal hier sitzen?
Ich verachte diese Menschen
so wirklich. Also auf so eine nette weihnachtliche Art, ne? So
eine, nee, auf eine total hasserfüllte Art.
Hier kommt unser Bitcoin Wallet. 1. Groß K, Groß E, Groß Q. 5. Klein R. Groß B, Klein B. Klein X, Klein D, Groß D. 3. Klein T. Groß M, Groß Q, Klein X, Klein W, Groß Q. Klein U. 9, 7, Groß A, Klein Z. Klein Q. 9. Klein O, Klein B. Groß T, Groß V, Groß X, Groß G. 3. Groß E, Groß D. Ich wiederhole. Nein, ich letzte Woche auch gemacht. Wiederhole ich natürlich nicht. Ich poste das auch nochmal. Und wenn ihr also irgendwie aus Fegesack aus eurem Jugendzimmer heraus ein illegales Drogenversandgeschäft betreibt und in Bitcoins abrechnet, wir wollen nicht wissen, woher die Bitcoins kommen, wir wollen die nur haben, dann wandeln wir die in Geld um und dann werden die einfach gespendet.
Finde ich sehr
Hast du mir gerade Bitcoins geschickt auf das Wallet?
Ja, ich habe gerade Bitcoins auf dein Wallet
Hast
geschickt.
Hast du Bitcoins?
Nein, ich weiß nicht mehr, ich habe es heute nicht verstanden, was das ist, Mann, echt? Ja. Und ich will es auch gar nicht. Manche Sachen will ich nicht. Ich will mit Bitcoins nichts zu tun haben. Ich möchte einfach Bargeld in großen Tüten. Ich merke, weil in Bitcoin kriegst du die Kohle ja auch irgendwie. Und ich guck mal, ich kenne einen Freund von mir, der ist Bitcoin-Millionär. Aber er läuft trotzdem morgen wieder assi und kann nicht mal seine Miete zahlen. Deswegen begreife ich diese gesamte Geschichte nicht. Du kannst reich sein, aber auch nur virtuell. Virtueller, reicher Mann.
Olli, ja. Heute ist unsere letzte Sendung dieses Jahr, die letzte von der langen Pause. Wir machen eine kleine Pause.
Nee, wir packen erstmal noch einen Song auf die
Fegesack. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich würde gerne einen Song aus Bremen-Nord, aus Fegesack, auf den, ich weiß auch vielleicht nicht, dass es nicht schon auf der Liste ist. Such du mal ganz kurz mal deinen kurz raus, bitte. Dann kann ich nämlich checken, ob wir den nicht schon auf der Liste haben, den ich jetzt
raussuchen wollte. Ich möchte den Song We Are The World auf die Liste packen. Den kennen noch nicht so viele Leute von Band 8. Das ist ein Geheimtipp, das ist eine Indie-Rock-Band. Sich vor 30 Jahren zusammengetan.
So, pass auf, dann mache ich von der Band aus Bremen Fegesack, wo ich die Hälfte auch von kenne. Die heißt The 50 Pants, die machen auf Rappen auf Platt.
Ey, ich habe in der ersten Sendung gerade aus Bremen die Dimple-Mines draufgepackt. Das ist ja wohl noch ein bisschen geiler.
Ich nehme die 50 Pants und weil heute ein harter Tag ist für Werder-Fans, wir nehmen die Sendung auf am 21.12. Werder hat das Schicksalsspiel verloren heute gegen den ersten FC fucking Köln noch, Alter. 1-0. Ja, echt, 40. Minute. Das war wirklich, die Leute, die, was ist los mit der Mannschaft? Die sind im Mental. Es ist der Kopf, der nicht mitmacht.
Und das ärgert mich auch, weil das kann man ja nun mal ehrlich, ich gebe jetzt mal was ehrlich zu, ne? Wir Hamburger sind neidisch auf die Bremer Fußballmannschaft. Ja, sind wir tatsächlich, weil das immer ein cooler Trainer ist und immer lange gearbeitet wird an dem Team und immer auch Leute da sind, die aus Bremen kommen und so. Das ist eine gute Sache. Und Bremen darf jetzt nicht auch noch absteigen oder so eine Scheiße passieren. Da bin ich total dagegen, ganz ehrlich. Und
ganz ehrlich. Und deswegen auf die Fidi und Bumsi Playlist von The 50 Pants Grön und Witt. Kommt da drauf.
Genau. So. Und wir widmen diese Sendung meinen großen 3 Lieblings-Werder-Bremen-Spielern. Das waren Uwe Reinders, der 1982 mit einem Einwurftor gegen Jean-Marie Pfaff, der sein erstes Spiel hatte. Das würde dich wahnsinnig interessieren, Jan. Mit einem Einwurftor, das Jean-Marie Pfaff, belgischer Nationaltorwart, damals bei Bayern München, erstes Spiel gehabt. Uwe Reinders macht den Einwurf und Jean-Marie Pfaff lenkt ihn selber ins Tor. Das war damals eine wahnsinnige Nummer. Dann, wie hieß denn der geile Torwart nochmal? Dieter Bodensky. Peter Budenski, der mit Röder und Godowski auch privat befreundet war.
Rösner und Degowski und Budenski, die haben gemeinsam die Geiselnahme gemacht.
Genau, und Budenski. Aber Budenski ist rechtzeitig aus dem Auto gesprungen und hat dann wieder, weil er Torwart ist.
Mit so einer Hechtrolle, hat sich aus dem Auto rausgepantert. Das wurde da von einem Werder-Scout gespottet. Der pantert da so gut raus, der wird Torwart bei uns.
Genau, und der dritte ist, Jürgen Milewski. Kennt ihn noch einer?
War der nicht mit im Big Brother Haus mit Slatko? Jürgen und
Jürgen Philipp Milewski Stürer ist doch hier.
Philipp Stürer, Philipp, unser Mann.
Jürgen Milewski war doch auch bei Bremen, oder? Da warst du doch nicht Werder. Du, als Werder-Fan wird man doch geboren, oder? Ach, das ist auch. Aber einen Bremer Schlüssel auf der Brust tätowiert haben, ne?
Hast du einen Bremer Schlüssel auf der Brust tätowiert, Philipp Stürer?
Ja, hat er.
Ernsthaft?
Auf dem Arm.
Auf dem Arm, ach so.
Aber kann man auch im Rücken haben, wenn der Arm. Aha. Ja, so, jetzt packe ich die Songs We Are The World. Das hört euch mal an, das kennt ihr noch nicht. Und du, Pfofftanz. Und dann sind wir gleich wieder da. Heute bei der letzten Sendung des Jahres hier von Fest und Flauschig in Fegesack.
One man, one land, an unconditional love. Jan Böhmermann supports Ethiopia.
Hey!
Und nicht nur ich und nicht nur Olli Schulz, sondern ganz viel gesagt unterstützt Äthiopien.
Hey Leute.
Halt, ich möchte jetzt offiziell was verkünden als offizieller Sprecher des Stadtteils Fegesack. Ab sofort ist Äthiopien das Partnerland von Fegesack.
Ja! Oh, das ist schön. Und dann kommt einmal im Jahr, fliegt ihr alle rüber nach Äthiopien und helft dann mit einem Brunnen bauen. Und die kommen hier rüber.
Und helfen auch Brunnen bauen.
Und helfen auch Brunnen bauen. Genau, wollte ich sagen, und helfen hier einen Brunnen bauen.
Ja, es ist vom Bruttoinlandsprodukt ist das, glaube ich, vergleichbar.
Die ganze Tüte, nicht eine Rolle, Wilko.
Kleiner Applaus für Wilko, der jetzt gerade eben hier das Geschenkpapier auf dich.
Eine Rolle, Wilko.
Die ganze Tüte, bitte. Ja, also Fegesack und Äthiopien sind Partner jetzt. Ab sofort.
Partner in Crime.
Und unterstützen sich. Und am Ortseingangsschild von, hat Fegesack eine Partnerstadt? Nee, Fegesack ist ja keine.
Wollte keine Stadt. Haben Sie alle gefragt?
Bremen hat eine Partnerstadt. Riga und Danzig sind zum Beispiel Partnerstädte von Bremen. Aber ich glaube, Fegesack hat keine eigene Partnerstadt. Aber, was? Warnemünde ist die Partnerstadt von Fegesack? Guck mal, und das kommt nämlich aus berufenem Mund. Da vorne sitzen Sie in Reihe 1 und ich darf Sie gleich mal auf die Bühne bitten. Es gibt, in Fegesack gibt es eine Tradition, die ist fast 100 Jahre alt, ne? Er ist 100 Jahre alt und zwar einmal im Jahr gibt es einen großen Marktumzug, den Fegesacker Markt. Ist sowas wie der Dom in Hamburg, nur viel kleiner. Na, aber ähnlich mit Liebe gestaltet und Schausteller, die man da jedes Jahr wieder trifft und wo man sich auch freut, dass jedes Jahr ein Zahn mehr fehlt. Ja, was?
Ja, schon gut.
Ja, was? Und der Fegesacker Markt ist eine tolle Institution, das gesellschaftliche Highlight in Fegesack. Und der wird traditionell eröffnet vom Fegesacker Jungen. Und jetzt halte ich fest, Olli.
Der ist heute Abend hier.
Nicht nur einer, sondern der Junge und der Backup-Junge ist heute Abend hier. Darf ich auf die Bühne bitten? Einen großen Applaus, die beiden Fegesacker-Jungen, Mirko und Jan. Wo sind unsere Stühle?
Wo sind unsere Stühle?
Haben wir Stühle? Moin, grüß dich, Mirko. Hallo, Mirko. Moin, Jan, grüß dich. Komm mal hier, komm mal mit dazu.
Auf den Schoß, oder wie?
Nee, ja, haben wir. Moin. Wo sind unsere Sitzgelegenheiten?
Wilko, du wolltest das alles vorbereiten.
Wilko, du wolltest uns doch Stühle organisieren.
Wilko ist gerade meine Geschenkpapier holen. Der ist überfordert jetzt gerade.
Ja, die sind das doch. Ein Stuhl. Ja, komm, dann setzt euch mal hier.
Sag mal, ist irgendjemand da, der vorhin beim Aufbau auch da war und die Stühle noch vielleicht zufällig organisieren kann? Ach, Mensch, das ist ja wieder alles. Einer kommt auf meine Seite.
Nee, bleibt. Setzt euch mal in die Mitte. Es ist mega. Das schneiden wir alles raus hinterher, damit das mega professionell aussieht. Und jetzt sitzt er so leicht vor uns. So, pass mal auf. So. So.
Ihr reiht euch nahtlos in so unsere Gäste Bill Kaulitz und Deichkind ein. Jetzt der Fegesacker Junge und der
So, meine Damen und Herren, ich darf mal einen großen Applaus bitten. Das sind die beiden Fegesacker Jungen, Mirko und Jan. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt. So, ihr seid, Mirko, ihr seid die beiden Brauchtums, die Fegesacker Brauchtumsbeauftragten im Grunde genommen. Was erklär mal ganz kurz den Leuten, das sind viele Menschen aus der Hauptstadt, viele Leute, die es gar nicht kennen, die gar keine Ahnung haben von Fegesacker Kultur. Was ist der Fegesacker Junge, was macht der und wofür seid ihr da?
Richtig, ich habe mir schon so ganz komische Blicke immer gesehen, warum rennen die denn hier so mit so einem Fischerhemdchen rum? Wir sind die Fegesacker-Jungen und wir sind die Repräsentanten des Stadtteils und wir repräsentieren die maritime Historie Fegesacks. Also Fegesack ist halt...
Ganz, lass dich von dem Wichser da echt nicht, lass ihn nicht fertig machen, Mirko. Das ist einfach ein neidischer Hamburger, der denkt, dass er die Weisheit. Ganz ehrlich, als wir hatten hier schon einen Hafen, als du nur auf dem Baum rumgekrochen bist.
Alter, ich komm aus Hamburg, Mann, wir haben
die Hafen. Hier, erster Binnenhafen Europa, 17. Jahrhundert.
Ja, 17. Jahrhundert, Alter, da in Hamburg nur überhaupt gar nichts, da war eine Wiese mit Kühen drauf, Alter. Da sind wir schon in die Welt gesegelt von Fegesack aus. Nur weil ihr dann einen Hafen gebuddelt habt, der ein bisschen tiefer war irgendwann und die großen Schiffe bei euch angelegt haben. Hier hat das angefangen mit Deutschland maritim und so. Ganz ehrlich, oder? Sag mal, Mirko. Sag mal, Jan.
Ja, wir können ihm ja sonst auch einfach mal eine Tour hier durch Fegesack geben und dann können wir ihm das auch alles nochmal näher erläutern, aber du hast schon ganz recht.
Das ist Synonym für Fresse polieren.
Ach so.
Eine Tour geben. Wie, was, ja, ist doch so. Ja, oder? So. Was sind deine Verpflichtungen als Fegesacker Junge? Was musst du hier so machen?
Ja, also selbstverständlich natürlich, wie du es gesagt hast, der Fegesacker Markt, da begrüßen wir die Gäste, eröffnen den Markt. Wir sind dabei beim Festival Maritim, das ist auch immer ein tolles Ereignis hier in Fegesack. Wir haben so einen Neujahrsempfang, da trinken wir ein bisschen. Wir trinken nur Bier und essen Grünkohl oder Matthias, das machen wir nicht nur, sondern wir repräsentieren auch wirklich so, dann die Stadtteile sind dann auch beim Pappboot-Regatta dabei, da basteln Leute Pappboote und schwimmen hier im Hafen und gehen unter oder auch nicht, manchmal überleben sie auch die Runde.
Was ist da? Ja, ich mache das, stimmt ja auch wirklich, was ist hier?
Ich finde das total schön. Echt,
kann der runter? Kann der runter?
Ja, noch nicht, der wird noch gebraucht. Das gibt's alles. Du bist jetzt, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst hier, du bist jetzt das ist hier. Fegesack ist mein Tisch und deine Füße sind ganz tief unter meinem Tisch gerade, mein Freund.
Ja, ist ja. Ich finde, ich kann noch mal lachen.
Du bist
weil
zu Gast.
Ich freue mich einfach, dass ich dabei bin.
Du bist
ich freue mich einfach. Ja, hier, so. Ich fasse ihn sogar an, den Fegesacker Jungen. Hier. Ja.
Wie wird der Fegesacker? Wie wird der Fegesacker Junge denn bestimmt? Wird er demokratisch gewählt? Wird er bestimmt von einer? Wer wählt euch?
Gute Frage. Ja, also wahrscheinlich sind jetzt alle heiß darauf, das zu machen. Ja. Beides ist wieder soweit. Wir machen das jetzt schon knapp 6 Jahre tatsächlich. Wir machen insgesamt 8, dann ist das 2022 wieder soweit. Und dann könnt ihr eine Mail schreiben an den Fegesacker Ortsamtsleiter, Heiko Dornstedt. Das ist hier unser Stadtteilbürgermeister, sag ich mal. Und da kann man sich bewerben. Dahinter steht noch so ein Verein, Förderverein Fegesacker Junge. Und die wählen uns. Also da, ohne Scheiß, da sitzen Leute und dann wird gesagt, Jan, erzähl mal was über Fegesack und was würdest du machen können. Du musst natürlich Akkordeon spielen können, du musst singen können, du musst Platz knacken können. Also früher, vor 100 Jahren.
Ja, kannst du Akkordeon spielen, Olli?
Ich wünschte, ich könnte es.
Ja, und deswegen kannst du nämlich nicht Fegesacker Junge werden. Du könntest Akkordeon spielen?
Nein, das konnten sie vor 100 Jahren.
Ja, du kannst, was? Ich dachte, du kannst Akkordeon spielen, so. Und du musst Fegesack in der Welt vertreten, so. Und jetzt in 2 Jahren ist wieder soweit.
Ja, ja.
Mindestalter, Höchstalter?
Mindestalter 18, weil sonst lohnen sich manche Aktivitäten nicht. Muss man ehrlich sagen, ich sag so, Grenze ist vielleicht so 30, ne? Und dann kann man Fegesacker Junge werden und da hat man einfach tierisch viel Spaß, weil man Fegesack vertritt und das, gerade, da muss man dir mal ein Lob aussprechen, auch wenn du nicht immer nur positiv sprichst, ist ja auch so, wir müssen da noch ein bisschen was rauswetzen, was du so erzählt hast, gleich gibt's so einen Vortrag draußen, beim Glühweinstand, stellen wir das alles richtig, aber Fegesack hat halt so ein bisschen Prominenz erlangt und da macht das einfach Spaß, sozusagen, hier, wir sind Fegesack.
Ja, wir sind Fegesack. Mirko und Jan, die Fegesacker Jungs, vielen Dank. Dankeschön, Jungs. Vielen Dank, Dankeschön. Mirko und Jan, macht das gut. Wir sehen uns gleich am Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt hält extra noch auf heute für uns.
Ich habe noch Gänsehaut.
Ja. So, wir sind Fegesack. Das ist der Titel dieser Sendung. Wir sind Fegesack.
Ja, okay.
Je suis Fegesack. Das ist nicht wie das Plural Franzose.
Je suis Fegesack.
Was? Nous sommes Fegesack.
Sorry, ich bin einfach so belustigt.
Parlez-vous français.
Ich finde das gut.
Sollen von Avignon, Frère Jacques Dormez-vous.
Ja.
Sollen Martine, Bing, Dong, Dong. So, und weißt du, Olli, das ist nämlich so diese Verachtung. Verachtung der Orte gegenüber, aus denen man kommt. Wir müssen nicht mehr nur nach vorne gucken, sondern mal zurückgucken und sich connecten mit den Wurzeln. Das ist doch ganz wichtig.
Ja.
Ja, so, nur so kann man doch verstehen, wie die Leute sind.
Ja.
Wie man selber ist eigentlich. Und das ist wirklich, ich laufe hier wirklich wie durch einen wirren Traum von mir selber Und es ist total weird, wie diese Welten aufeinander klatschen. Also diese Behauptung von Fegesack und die Realität. Und es ist Leute hier, sind so 1500 Leute einmal durch den Stadtteil laufen und vorher schon so ein paar Sachen sich von Fegesack vorgestellt haben. Und das ist mit der Realität messen. Ich sag mal so, es tut mir ein bisschen leid auch, also für Fegesack und für euch, aber auf der anderen Seite ist auch, also es gibt bestimmt noch ganz geile Orte.
Ja, man muss aber auch wirklich sagen, dass die Leute sich hier wirklich rausgeputzt haben heute für dieses Wochenende und wirklich die Stadt sich von ihrer allerschönsten Seite
gewaschen.
Die Stadt zeigt sich von der allerschönsten Seite und ich muss auch sagen, dass ich ziemlich begeistert bin von Fegesack. So, vielleicht reden wir.
Du sagst es mit so einem Gesicht, ich glaube das überhaupt nicht. Hinterher sagst du mir, schreibst du mir eine SMS und sagst wieder Fegesack doof. Und
als wenn ich das jemals gemacht habe.
Ja, echt, Olli, ey.
Den mache ich nie. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz so ein bisschen reden, auch so was sonst außerhalb von Fegesack noch passiert, auch wenn es unwichtig ist für den. ich will jetzt hier nicht irgendwie anfangen, noch irgendwie den Rahmen zu sprengen, indem wir vielleicht über Ausland reden oder irgendwas anderes oder außerhalb von Fegesack. Ich würde auf alle Fälle jetzt gerne mal anfangen mit dieser Verlosung hier. Wir müssen jetzt mal loswerden, weil diese Puppe, die begeistert mich auch so wahnsinnig, die ich hier gerne.
So, pass auf. Also, ich hab Sachen aus Kisten geholt, die ich schon lange nicht mehr aufgemacht habe. Und das ist eine Sache, ich weiß nicht genau, von wem ich das zugeschickt bekommen habe. Ich spiele das mal ganz kurz. Ich stecke da jetzt meine Hand hinten rein. Nee, ist Bumsi. Ich habe von irgendwem eine Handpuppe gemacht bekommen. Das ist ein extrem schwerer Kopf und es soll ich sein.
Ja, das sieht auch aus wie du in 30 Jahren. Das muss man wirklich ehrlich sagen.
Und ich habe mich total darüber gefreut. Ich habe aber seitdem, grusel mich total davor. Weil ich Handpuppen generell immer ein bisschen, ich finde, die sehen aus wie kleine Leichen, wenn die da ohne Hand in der Kiste liegen.
Finde ich auch fürchterlich.
Und ich würde diese Puppe gerne versteigern, bei eBay reinstellen. Die eBay-Auktionen, von letzter Woche, die sind ja schon online und die jetzigen, die drei die, oder die vier, die wir jetzt heute raushauen, die gibt's spotty.fi/fegesack.
Da sind alle Auktionen. Ich schlag mal kurz auf, ich will die Puppe haben.
spotty.fi/fegesack. Da sind die Auktionen, ich poste die Links auch nochmal auf unserer Fest und Flauschig. Auf unseren Fest- und Flauschig-Kanälen sind die auch. Und diese Puppe möchte ich gern versteigern. Ich habe sie wahnsinnig lieb, aber ich habe auch wahnsinnig Angst vor ihr. Und wer die haben möchte, höchstbietend. Es soll ich sein. Ich habe die schon viele Jahre und ich halte nicht aus, sie.
Ich würde sie auch abgeben. Die ist ein schlechtes Karma. So, ich möchte gerne meinen gusseisernen Tisch versteigern.
Der übrigens Teil der Sendung war. Der Lieferant hat geklingelt innerhalb der Sendungsaufzeichnung. Ja. Da klingelt es an der Tür und es war irgendeiner, da hat jemand dir einen gusseisernen Tisch reingebracht.
Vier Leute.
Was hat es mit dem Tisch auf sich? Warum möchtest du den wieder loswerden?
Ich habe diesen Tisch im Rathaus gekauft damals und ich habe ja eine große Bücherwand. Ich weiß, dass sich das nicht mehr gehört. Man darf keine Bücher mehr haben, weil man dann ein Angeber ist. Ich kann mich aber von meinen Büchern nicht trennen und habe ein sehr massives Eichenholzregal da und davor dann noch dieser Holztisch. Dann siehst du, das sieht echt aus, als wenn du beim Nazi in die Wohnung kommst. Also so alles so alt, holzmäßig und ich würde diesen Tisch gerne loswerden. Der hat einen massiven Eisenfuß, wiegt ungefähr 1000 Kilo und ist kein Witz, der wiegt 800 Kilo. Das ist ein unfassbarer schwerer Tisch und ich würde ihn gerne für einen Selbstabholer zum. Also wenn jemand vorbeikommt, aber die.
Machst du auch noch Moccacino vielleicht noch irgendwie? Oder?
Ein Problem gibt es wirklich. Ich möchte nicht, dass jemand in meine Wohnung kommt oder weiß, wie es bei mir aussieht. Das ist total verwohnt da. Aber ich würde mich total freuen, wenn jemand den abholt. Der Deal ist, dass bis zur Haustür die Augen verbunden sind von den vier Leuten und ich die lenke aus der Wohnung. Das meine ich echt ehrlich. Oder
wenn du dich für Instagram filmst.
Oder wir eine Spedition holen, die das vielleicht abholt und dann demjenigen bringt. Es ist eine große Platte, es ist aus dem Baum geschnitten, es ist unfassbar schwer, sieht wahnsinnig schön aus, ist ein charakteristischer Schnitt und er macht also für bis zu 8 Personen kann man da schön Essen drauf, also ist eine schöne Höhe und ich würde, pass auf,
aber warum willst du den, warum willst
weil ich dachte, der passt nicht in die Wohnung und ich weiß genau, ich muss irgendwann umziehen und ich werde diesen Tisch immer verfluchen und dazu kommt, dass ich nicht gewusst habe, dass er so schwer ist, als ich ihn gekauft habe, weil der wurde ja geliefert.
Aber das steht doch ja nur da.
6 Stühle aus der Gründerzeit gibt es noch on top. Ist kein Witz. 6 Holzstühle, ja, die man um den Tisch stellen kann. Es ist also ein schöner, großer, massiven
Guss. Frau Rizzi-Pazabel, was meinen Sie als Expertin? Was ist das Ganze wert? 5.000 bis 6.000 Euro, 7.000 Euro. Wir stellen das rein zum Startpreis von 1 Euro und die Leute sollen sich überbieten und das Geld wird
dann. Hoffentlich ist ein toller Tisch, Jesus, jetzt sagt er
hoffentlich. Super, ja, super. Der wohnt inzwischen auf dieser Burg, glaube ich, Horst Lichter. Der wird immer nur, wenn die Kameras angehen, wird er aus dem Schrank geholt, dann sagt er irgendwie, zwirbelt sein Bärtchen.
Oh,
das ist aber ein tolles Ding, was ihr da habt.
Nee, aber ganz ehrlich, auf diesem Tisch kann man auch ganz toll Rotwein-Karaffen abstellen. Momentan, ich habe ein Foto, da ist noch das Schlumpfhaus aus den 70ern drauf. Das habe ich gerade bei eBay im harten Kampf ersteigert. Das Original-Schlumpfhaus aus den 70er Jahren.
Von den Original-Schlümpfen?
Von den Original, die haben da drin gewohnt, über 20 Jahre hinweg, die Originalschlümpfe.
Gentrifizierung nimmt ganz neue Dimensionen an. Schlumpfhaus nach Berlin.
Schlumpfhaus. Schaut euch mal auf der Seite den gusseisernen Tisch an. Überrascht euch mal selber, macht euch selber mal ein Geschenk dieses Jahr und kauft euch einen schönen, schweren, geilen Tisch, der unbenutzt ist. Wird nur einmal drauf gewichst. Aber ansonsten, Quatsch, habe ich nicht gesagt. Sorry, habe ich nicht gesagt. Ist nichts passiert. Guckt euch den mal an und holt ihn euch vielleicht. Das ist ein toller Tisch.
Okay. Ich habe noch eine Sache, habe ich auch in der Kiste gefunden. Und zwar ist das eine DVD. Guck mal hier.
Gala mit Harald Schmidt. Oh, genau. Da hat er noch lange Haare gehabt.
Und zwar ist das die allererste Sendung, die Harald Schmidt jemals im deutschen Fernsehen gemacht hat. Ich habe mir das irgendwann mal bestellt, das kann man nicht mehr kaufen. Mhm. Und das Ding ist, ich habe das nie gesehen. Es ist die allererste Sendung und die würde ich auch bei eBay versteigern. Ich weiß, 19 Euro sind da mindestens drin. Würde ich noch ein Echtheitszertifikat und eine Signatur drauf machen und dann mal gucken, was das bringt. Und eine letzte Sache habe ich auch noch, aber das ist Hardcore. Pass mal auf.
Oh, jetzt nichts Nazi-mäßiges. Nee,
pass auf. Und zwar ist nächstes Jahr, also nächstes Jahr ist das Jahr der gelösten Knoten. Und ich hab hier eine Sache, die kann ich aber erst verschicken, wenn gewisse juristische Dinge vorbei sind. Als wir angefangen haben mit Fest und Flausch, ich weiß noch, was
da ging,
war ja diese ganze Gedicht-Erdogan-Geschichte. Mhm. War ein bisschen wild und dann mit ein bisschen Distanz.
Ah, nur ein bisschen.
Ja, ein kleines bisschen. Mit ein bisschen Distanz haben meine Kollegen von der Bild- und Traumfabrik und ich uns überlegt, wir machen daraus mal ein Kunstwerk und drucken das 20 Mal. Also der gesamte Text der Sendung mit dem fraglichen Gedicht auch. Das Ganze hing in meiner Ausstellung. Davon gibt es 20 Exemplare. Und das ist ganz, von Weitem sieht man das nicht. Das ist ein schwarzes, das ist aber alles da drauf. Und das wird dann nummeriert, signiert und eventuell muss noch ein bisschen was zensiert werden. Das hängt davon ab, wie die letzten gerichtlichen Entscheidungen ausgehen. Und wenn das alles erledigt ist, dann wird das verschickt. Das kann man
vorher schon ersteigern.
Und es gibt nur 20 Stück davon. Und das ist das Einzige, was auf den freien Markt kommt. Alle anderen werden an geheime Personen vergeben, die im weitesten Sinne was damit zu tun hatten.
Erdogan selber kriegt auch eins.
Das möchte ich nicht öffentlich verraten, aber das ist es hier. Und das ist meine letzte Auktion. Das kann man auch. Spotty.fi/Fegesack. Das wird aber erst verschickt, wenn juristisch alles geklärt ist. Das ist wichtig, weil sonst kostet es 250.000 Euro. Mich.
Können wir heute mal eine nostalgische Sache erzählen, die du vielleicht gar nicht weißt? Ich habe an dem Tag, an dem diese ganze Geschichte war, an dem das alles passiert ist mit Erdogan und Angela Merkel um 14 Uhr im ZDF eine Pressekonferenz einberäumt hatte, wo über dich geredet wurde, wo eine Sondersendung war, ein Konzert gehabt in Bremen. Es ist kein Witz.
Echt?
Und ich war mit Nora Tschirner unterwegs, die mich damals begleitet hat. Wir haben Konzerte gespielt und wir saßen beim Bäcker und da war ein Fernseher und es war hier irgendwo um die Ecke. Es ist in Bremen gewesen und uns ist beiden das Essen aus dem Gesicht gefallen, als Angela Merkel meinte, zu Jan Böhmermann muss ich jetzt Folgendes sagen und sich hingestellt hat. Ich dachte, und jetzt mit 3 Jahren Abstand muss ich sagen, das ist immer noch eine der unglaublichsten Geschichten, die ich über irgendeinen meiner Kollegen erzählen kann, dass ich beim Bäcker sitze und auf einmal Angela Merkel auftritt und eine Pressekonferenz über dich abhält, dass sie dich nicht weiter schützen kann. Oder was auch immer sie gesagt hat, wo ich so gedacht habe, da muss ich ihn jetzt weiter schützen noch ein bisschen.
Ja, da muss ich jetzt Olli, noch mehr machen. Sagen, du hast dich...
Wirklich, also... Und mit etwas Abstand nüchtern diese Geschichte nochmal zu betrachten, weil wir nie darüber geredet haben, weil ich dachte, nee, ich wollte auch nicht mehr darüber reden. Aber mit Abstand, weißt du noch genau, ich habe eine Erdbeerschnitte gegessen und auf einmal kommt so Sondersendung, Fernsehen und das war so ein Raststättenbäcker hier irgendwo, der sah aus wie eine es war schon Fegesack oder schon Bremen, sah aber noch aus wie Raststätte. Und
das wird Fegesack gewesen sein wahrscheinlich, ja.
Und wir haben auch noch, und ich sitze da und dachte, ich sehe ihn nicht richtig. Das ist unglaublich gewesen.
Muss ja, dann hast du dich wirklich mit deinem ganzen Körper über meinen Körper geschmissen und hast mich wirklich...
Ich habe dich ein bisschen beschützt, genau. Die Narben sind immer noch deutlich sichtbar. Es ist wie genau. So ein Typen, der in Vietnam lange gefoltert wurde. So sieht mein Rücken aus. Es wird Zeit, gleich meine Rubrik hier abzufeuern.
Es ist endlich soweit. Komm her, was soll denn das?
Warum
sind wir denn so geizig? Warum wollen wir denn immer nur zurückhalten? Wir müssen ein bisschen was geben. Nicht immer nur nehmen.
Ihr seht, das große Thema ist, wir sind auch eine gesellschaftliche Sendung. Wir machen hier nicht nur Flachs und
sind
so.
Sind wir?
Ja, natürlich, absolut. Wir bringen Menschen zusammen. Guckt ihr das mal, den Haufen Menschen an, der hier drin sitzt.
Ihr könnt alle eure Nummern austauschen, euch mit eurem Nachbarn, den ihr heute kennengelernt habt. Einfach mal verabreden, einfach mal so eine riesen Community. Und eure Kinder heißen dann Jan und Olli, egal was es wird, Mann oder Frau.
Ja, es ist völlig, oder Jan, wenn es eine Frau wird, Jan Olli, das ist beides drin.
Ja.
Einfach Jan Olli. Das ist ein genderfreier, was sag mal, genderfrei, also wenn es
das nicht, sagt man so, ja.
Sagt man so, genderfrei, das neue Wort von Olli Schulz, genderfrei. Also ist egal, was ihr seid, ihr könnt euch Jan Olli nennen. Der Name ist also nichts weiter. Wir machen jetzt eine Rubrik.
Jetzt kommt's.
Zu der wir jemanden eingeladen haben, der auch wirklich, du tust hier mit Fegesack so, als wenn du wirklich aus dem dritte Weltland kommst und willst die ganze Zeit das pushen. Der Typ, der jetzt kommt, der ist wirklich im kleinen Dorf geboren. Da ist das hier absolute Metropole gegen. Begrüßt mit mir einen der begnadetsten Songwriter der Republik auf dieser Bühne. Aki Bosse ist heute Abend hier.
Ich hol meinen Stuhl, ich hol meinen Stuhl. Grüß dich. Aki Bosse. Komm, wir nehmen. Komm, setz dich mal auf den.
Aki, wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr. Vielleicht schaffst du es noch mal ein bisschen Pep in die Sendung zu bringen. Ich habe eben, glaube ich, nicht unter oder übertrieben, wenn ich sagen kann, du kommst wirklich aus einem der kleinsten Kuhdörfer in Deutschland, oder?
Ja, es gibt kleinere, aber wir haben 242 Einwohner.
Das ist eine ehrliche Anzahl. Da kennt doch auch. Wie viel kennst du beim Namen? Gibt es die da alle noch? Kennt man da so?
Ja, also es gibt ganz viele Fritzes auf jeden Fall. Und der eine Fritz heißt mit Nachnamen Jordan und der hat seinen Sohn Michael Jordan genannt, was ich ganz gut fand. Das ohne zu wissen,
Michael dass es Michael Jordan. Er wusste das nicht, dass es Michael Jordan gibt.
Wusste er nicht.
Ja, nee. Cool.
Ja, offenbar Michael cool. Jordan.
Ey, das ist wie meine Geschichte mit Martin Luther. Das ist wirklich wahr. Ich hatte einen in der Schule, der hieß Martin Luther, L-U-S-E-R geschrieben. Und der hat eine Asiatin geheiratet, die hat mit Nachnamen Kim. Jetzt heißt er Martin Luther Kim. Das ist...
Ernsthaft?
Ey, und wisst ihr, guck mal bei Facebook, Martin Luther Kim. Der, also wenn er nicht sich gescheitert hat, der heißt Martin Luther Kim. So ein bescheuertes Wortspiel gibt's gar nicht. Und das ist wirklich wahr. Martin Luther Kim.
Okay.
Und bitte schreibt ihm, wenn ihr das findet, nicht, ja, Olli Schulz hat wieder einen Witz gemacht, weil ich habe das schon mal irgendwo erzählt und das fand er gar nicht so witzig.
Also bitte sag das nicht weiter. Und wir vertrauen alle auf euch, die das jetzt hören und die jetzt hier im Saal sitzen.
Ja, genau, macht mal nicht so einen Quatsch. Wir machen jetzt eine Rubrik, die sich seit langer Zeit als großer Blockbuster herausgestellt hat oder so.
Ja.
Hier sind für euch
die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Und Aki Bosse heute hier. Wir machen heute für euch die großen fünf Sachen, die in einer Kleinstadt oder im Dorf besser sind als in einer Großstadt. Was haltet ihr davon, oder?
Ja, wir müssen wir müssen es ein bisschen öffnen, weil wir beide ja nicht aus einer Kleinstadt und einem Dorf kommen und das vielleicht gar nicht so wissen. Ich würde sagen, die großen fünf Dinge, die da, wo man herkommt, besser sind als da, wo man jetzt ist. Ist das okay?
Okay, gut, ja.
Und wenn man sich jetzt örtlich nicht verändert hat, dann nimmt man einfach das, die guten, die früher gut waren und die immer noch gut sind. Okay?
Ja, ich würde schon ein bisschen Dorf sagen. Ich habe zeitweise auch auf dem Dorf wohnen müssen. Als ich große Geldschulden hatte, bin ich für eine Zeit lang nach Utlede gezogen zwischen Bremen und Bremerhaven.
Hast du nicht bei Ina Müller irgendwo gewohnt? War das nicht so? Nee,
wir kennen Worpswede von euch. Worpswede ist das coole, sag mal so Künstlerfeld. Und ich habe aber Utlede gewohnt. Das ist da, wo wirklich nur der Bauer abends noch über die Kuh steigt. Ansonsten passiert da nicht mehr viel. Also es war wirklich eine ganz üble, sorry, wenn ich das so direkt sage, aber das war eine harte Zeit für mich. Ein Jahr in Utlede zu wohnen, da habe ich mich zurückgezogen, habe bei einer Malerin gewohnt. Das war eine ziemlich interessante Zeit, die mir auch sehr viel bedeutet. Deswegen kann ich gar nicht so viele Witze drüber machen. Ich habe da alleine gewohnt und ihr Mann war gestorben. Ich hatte damals auch gerade, meine Freundin hatte mich verlassen, das war 2001 und ich hatte keine Ahnung, was ich aus meinem Leben machen sollte. Ist kein Witz, ich habe auf der Reeperbahn ein Jahr als DJ gearbeitet, habe auch nicht gerade sehr seriös gelebt und ich wollte raus, hatte aber gar kein Geld und dann finde ich in der AWUS diese Annonce Aussteiger gesucht. Und ich dachte, das ist dieses wie für mich. Aussteiger. Ruf da an, eine Frau geht dran, meint, ja, ich wohne im Wald zwischen Bremen und Bremerhaven. Ich bin sofort 1000 Mark, André, hat mich da hingefahren. Ich sagte, ich will da wohnen bei dieser alten Frau. Ich weiß nicht wieso, aber es klang irgendwie romantisch für mich. Wenn ich die Geschichte kurz weiter erzählen darf, kamen wir dann da irgendwie an, sind von Utlede durch einen Waldweg gefahren, eine Viertelstunde. Dann bin ich an ein Tor gekommen. An diesem Tor war ein riesiger Rottweiler und ich hatte schon Angst. Und dann kam eine Frau aus einem wunderschönen Reetdachhaus und das Haus war schön, die Frau nicht mehr. mehr so. Die hatte kaum noch Zähne im Mund, hatte so einen Umhang umgewickelt und kam auf mich zu und meinte, dann machen wir uns erstmal Würstchen, ne? Und dann hat sie Würstchen
gemacht. Das war der erste Satz, dann machen wir uns erstmal Würstchen.
Ja, also sie so, hallo. Und dann saß ich da, André hat gedacht, wir müssen sofort wieder hier weg. Aber ich habe irgendwie gedacht, was will ich denn jetzt wieder zurück auf den Kiez nach Hamburg und da wohnen? Also habe ich zu André gesagt, fahr zurück alleine, ich bleib hier. Und dann hat er noch meine Sachen aus der Wohnung gebracht, ich musste sowieso raus. Und dann habe ich ein Jahr bei dieser Frau gewohnt. Ich durfte aber nicht in dem Reetdachhaus wohnen, sondern in einem ganz kleinen Mini-Haus, was vor dem Haus im Wald war. Es waren keine Menschen drumherum. Ich war da ganz alleine, habe da gelebt ein Jahr und habe da meine erste Platte geschrieben. Die Frau hatte keine Zähne, sie war sehr depressiv, hat mit dem Leben gehadert. Und die vielleicht schöne Geschichte, die ich daran erinnern kann, sie hat mich ein halbes Jahr nicht in ihre Scheune, in dieses Haus gelassen. Ich habe immer gedacht, wieso darf ich nicht in dieses Haus und so. Und irgendwann hat sie mich da reingelassen. Ich habe ihre Geschichte dann gemusst. Ihr Mann ist gestorben. Sie hat sich so einen Künstlertraum erfüllen wollen und wollte im Wald wohnen mit dieser Frau, mit diesem Mann. Die wollten zusammen da einfach so ein Künstlerleben führen, haben auch keine großen Gefühle für Großstadt und sowas alles gehabt. Sie war wirklich eine schwierige Frau und irgendwann nach einem halben Jahr durfte ich da rein und bin nach oben gegangen mit ihr und da war ihr Atelier und da war auf einmal, das ist kein Witz, ich komme jetzt drauf, weil wir hier in Bremen sind, auf einmal ein Bild von ihr als 22-jährige wunderschöne Frau Arm in Arm mit Salvador Dali. Und zwar auf Caracas hat sie gelernt, weil die Muse von Salvador Dali hat mir total viel beigebracht über Expressionismus und andere Malerarten und Kunstarten und so und war eine wirklich faszinierende Frau, hieß I.C. Krämer. Es gibt von ihrem Internat noch ganze Häuser, die sie angemalt hat. Inzwischen ist sie leider gestorben. Und es war eine wahnsinnig prägende Zeit. Und diese Geschichte gar keine Pointe. Aber es bedeutet mir so viel. Und weil ich hier in Bremen bin, wollte ich das kurz erzählen. So. Jetzt aber.
Jetzt aber sind wir bei den großen fünf.
Ja, ich wollte das eigentlich nur erzählen, weil ich sage, ich habe Erfahrung, was Dorf angeht. Weil ich wurde von allen Leuten in diesem Dorf angeguckt, als wenn ich ihr Liebhaber wäre. Das war richtig, richtig kümmerliche Kleinstadt. Es war richtig fies. Keiner hat mich gegrüßt. Der nächste Bauer hatte total Bock, ihr Haus zu kaufen. Inzwischen ist sie gestorben. Ich war vor zwei Jahren noch mal da. Und die ganzen Wichser, die da in Utlede wohnen, haben all ihre Kunst, alles dagelassen. Es vermodert alles und alles, was von ihr übergeblieben ist, wie Waschmaschine und so, haben die Penner alles schön geklaut. Deswegen glaube ich nicht dran, dass Dorf nur gut ist. Aber wir reden jetzt über die schönen Seiten. Sorry, dass ich euch jetzt verwirre mit so einer emotionalen Geschichte. Aber in Utlede, wenn einer hier das hört, gerade diese Sendung Utlede, und die das gemacht haben, die Sachen daraus geklaut haben, ihr solltet euch schämen. So, jetzt fangen wir an mit einem ganz tollen Thema. Hier sind nochmal, weil das Intro jetzt gerade, Januar.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
So, und Aki Bosse, die großen fünf Sachen, die auf dem Dorf besser sind als vielleicht in der Großstadt. Ich fange an mit Platz 5. Ich glaube, wenn du unsittlich berührt wirst oder nachts noch angegriffen wirst, dann kannst du ungefähr ausrechnen, von wem, aus welcher Ecke das kam, von welcher Familie. Das ist mein Platz 5.
Ja, das stimmt. Das ist ein Vorteil. So. Ja, aber das ist wirklich so, das war ja auch... Viel gesagt, es ist auch so, wenn du von irgendeinem irgendwie aufs Maul bekommen hast oder jemand, dann wusste man so über zwei, drei Ecken ungefähr, woher das kam. Ja. Weil alle sich untereinander kannten. Und viel gesagt, ist ja nun nicht so klein. Trotzdem weiß man das auf dem Dorf natürlich noch viel krasser.
Du aber weißt Überblick.
Da passiert das aber eigentlich gar nicht, oder? Passiert auf dem Dorf, gibt es bei dir mal Schlägerei oder?
Ja, ist ja öfter sowieso auch meistens so ein oder zwei Familienstimme. Nee, ja. Passiert. Also nee, bei uns nicht.
Was ist dein Platz 5?
Ich bin eben gerade drauf gekommen wegen der beiden Fegesacker Jungens. Dass ich dachte, dass es ganz schön schlau ist, dieses Vereinswesen, vielleicht mal abgesehen von der Freiwilligen Feuerwehr, weil die müssen ja manchmal dann los, aber dass es einfach immer einen guten Grund gibt, um sich zu besaufen.
Sehr gut. Das finde ich ziemlich schlau. Ja, sehe ich auch so, genau. Jan?
Bei mir auf Platz 5 ist, da muss ich heute total dran denken, als ich durch Fegesack gelaufen bin, wie dominant das hier ist, das Sparkassenwesen. Letztlich das regionale Sparkassenwesen verantwortlich für, ich glaube, 95% der schlimmen Kunst im öffentlichen Raum. Hier auch, also jeder zweite Stein, da irgendeine Stelze gestellt wird, ist von irgendeinem Sparkassenverein gespendet. Einerseits ein bisschen merkwürdig, andererseits irgendwie war auch... eine Mischung aus rühren und irgendwie auch zusammenführen. Es gibt in Fegesack so einen großen Bronzewall, der steht seit 41 Jahren da. Und da haben sich wirklich seit Generationen von Kindern die Zähne dran ausgeschlagen. Generationen von Eltern Angst davor gehabt, dass die Kinder darauf runterfallen. Und die fallen natürlich auch davon runter. Blutige Platzwunden. Und darunter so ein großes Bronzeschild, gestiftet von der Sparkasse Bremen. Und überall gibt es in Bremen-Nord ist total, oder in Fegesack total häufig, gestiftet von der Sparkasse Bremen. Und diese Sparkassenvorstände, die sagen, Mensch, da müssen wir irgendwas machen. Da können wir nicht irgendwie einen Bronzestatue oder da hinstellen und das dann organisieren und dieses überhaupt rührende Sparkassenwesen, dass auch Unternehmen mit Krediten durchgefüttert werden, wo man beim Konzept, ich sag mal so, beide Augen zudrückt und trotzdem wird der Laden da 3 Jahre irgendwie in der Fußgängerzone gehalten, damit was los ist. Das geht halt nur mit öffentlich-rechtlichen Geldinstituten und das merkst du in der Sparkasse oder in kleineren Orten mehr als in großen, wo das nicht so eine Rolle spielt. Deswegen Sparkassen.
Sparkassen, da steht auch gerne mal, wie gesagt, spendet nochmal so ein altes Schwein aus Stein oder sowas.
Dann ja, ja, genau. Ja, und eben viel Bronze. Also ich glaube, Sparkassenkunst ist Hauptabnehmer überhaupt von Bronze weltweit. Bronze wird, glaube ich, gar nicht mehr gebraucht. Kein Metall, was man für Handys brauchen kann. Nix. Aber für große Kunstwerke in Fußgängerzonen, da wird immer noch Bronze organisiert über die Sparkasse direkt.
Sehr gut. Mein Platz 4 ist, dass vieles außerhalb der Polizei geregelt werden kann, wie du es auch schon eben meintest. Du kriegst es ganz schnell hin, dass eine Schlägerei oder so oder ein blaues Auge, dass nicht immer die Polizei kommt und Anzeige, sondern dass du das irgendwie später noch irgendwie regeln kannst mit dem Korn und vielleicht einem guten Gespräch und mit dem Mediator, weil die Leute sich gerne sagen, hol mal den Norbert her, der kann mit den beiden gut. Und dann kommt Norbert mit den Händen so groß wie Kloschüsseln und haben beide Angst vor dem und regelt das. Ich glaube, so eine Sache innerhalb zwischenmenschliche Beziehungen werden gut und schnell geregelt, sag ich mal.
Agi. Ich fand, früher fand ich es immer so einfach. Also ich bin dann ja irgendwann leider auch nach Berlin gegangen und da fand ich es dann immer ziemlich schwer. Bei uns war es früher so, wenn man das erste Date hatte und man wollte sich zum Essen ausführen, dann gab es eben 2 Möglichkeiten. Die eine war 5 Kilometer entfernt, die andere 10. Es war entweder McDonald's oder Maredo. Und Maredo war immer schon das richtige Highlight.
Maredo war eine sichere Sache,
oder? Wollte man richtig, ja.
First Date mit der Freundin konnte nicht meckern. Gab nur entweder McDonald's oder Marie. Du hast nicht gesagt, oh Marie, viel Scheiße dann. Die hat sich gefreut darüber auch.
Ja, genau.
Da, ja. Menschen freuen sich noch über Marie in den Kleinstädten. Das ist wahr. Dein Platz 4.
Es öffentlicher Personennahverkehr. Es ist, ich hatte wirklich eine Zeit lang, wo ich alle Linien kannte und auch alle auch aus Spaß abgefahren bin. Ich habe mich in den Bus gesetzt und einfach irgendwann Stunden später wieder nach Hause gekommen, weil ich mal gucken wollte, wo die Busse langfahren, wie die Busse funktionieren. Und das ist jetzt nicht so eine Dorfgeschichte, sondern eher so eine Fegesack-Geschichte, weil es ist so, oder Bremen-Nord-Geschichte, weil es so ein länglicher Stadtteil ist, der ÖPNV-mäßig schlecht angebunden ist und Busse spielen eine große Rolle. Überhaupt öffentlicher Personennahverkehr, so wie U-Bahn, wie in Berlin oder in Hamburg oder Hochbahn in Hamburg, das ist der totale Luxus. Die meisten Städte und Kleinstädte sind auf Busse angewiesen. Busse. Und das ist hier in Bremen-Nord sehr dominant und das finde ich verbinde ich irgendwie immer hier mit. In Köln zum Beispiel sind Busse voll so untergeordnet im ÖPNV-System. Da fährt man fast nie mit, weil alles mit Straßen und U-Bahn zu erregeln ist. Und in Berlin, nur wenn es nachts spät ist oder wenn man nach Spandau muss oder sowas, ne, fährt man Bus.
Ich bin da nie, also nicht so.
Fährst du nie Bus?
Doch, na, ich.
Weil, weißt du, U-Bahn fährt man
da noch, irgendwie zu
auch Fuß, als Künstler fährst du U-Bahn, ist schon okay.
U-Bahn falsch, ja.
Aber im Bus setzen macht man eigentlich fast nie.
Nee. Aber ich muss schon sagen, ich habe da letztens mit meinem Kind drüber gesprochen, so Handykind eben. Dass es damals schon krass war bei uns. Ich weiß noch, bei mir gab es die Nummer 63 und ich bin damit eine Stunde zur Schule gefahren. Und wie viel Zeit man eigentlich dann damit verbracht hat, nichts zu machen, ne? Und zu gucken oder zu verarbeiten oder so oder sich den Verkehr anzuschauen. Und oder
wenn man älter war, dann war die Hausaufgaben zu machen auf dem Weg da, genau. Im Bus, das wurde auch noch irgendwann...
Und irgendwie ist das ja nicht mehr. Und ich finde es im Allgemeinen, ich habe letztens mal so mir daraufhin mal angeschaut, wie viele Leute so durch Führerscheine durchfallen mittlerweile. Und das war damals schon so. Man war damals irgendwie wacher, hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr verarbeitet und sonst hast du dir aber den Rest so angeguckt. Geht heute irgendwie nicht mehr. Mhm. Deswegen bin ich manchmal ganz glücklich über die langen, tristen Busfahren. Mhm. Bis einem die Eier so eingeschlafen. Ja,
oh. Ich finde es aber schön, auch lange Busfahrten und dann einschlafen und dann bist du Endstation und dann weckt einen der Busfahrer mit dem Finger im Mund. So, ey, aufwachen. Wir haben der Busfahrer, weil ich mir so schlecht war, hat er mir einen Finger in den Hals gesteckt, damit ich kotzen kann. Der Busfahrer ist kein Mir. Das ist kein Witz.
Ja,
wirklich,
das ist ja, wenn Leute auch noch mehr Jobs haben als der, für den sie bezahlt werden. Busfahrer, Sozialarbeiter, Arzt auf eine Art auch, Therapeut.
Alles auf einmal. Genau, du kannst mehrere Jobs machen. Mein Platz 3, vieles bleibt in der Familie. Kann man sich denken.
Was meinst du, dass Cousinen und Cousins untereinander heiraten?
Ja, vieles auf dem Dorf bleibt. Wir wollen nichts mit der Nachbarfamilie. Du heiratest innerhalb der Familie.
Also, das ist doch gar nicht erlaubt in Deutschland.
Na,
aber nee, Cousine ist erlaubt. Cousine ist erlaubt.
Cousine ist völlig okay.
Olli Schulz, Doppelpunkt. Cousins Cousine ist völlig okay.
Quatsch. Aber wer hat denn nicht in seiner Kindheit mit seiner Cousine Doktorspielchen gemacht?
Aber es gibt doch immer noch diese Hochzeitsmärkte, da passiert das, glaube ich, schon.
Ja, nee, okay, also machen wir Platz anderen drei.
Ich merke, nee, ist schon okay, lass das doch so stehen.
Vieles bleibt in der Familie, die Familie rückt enger zusammen.
Ja.
Und bleibt, die Familie bleibt auf dem Dorf eng zusammen. Das, ich finde, das ist doch eine schöne Aussage. So, dein Platz 3, Aki.
Wenn ich mit meinem Hund durch Hamburg gehe, mache ich immer die Scheiße weg mit diesen Scheißebeutel.
Ätzend.
Und auf dem Dorf kann man ja überall hinscheißen. Jeder.
Das ist, ja. Das und ist weil so das gut. Ist das Geilste.
Ja, das ist so gut.
Oh, das ist wirklich
und so. Und die Hunde scheißen aber auch dann nicht auf die Straße. Die scheißen dann sowieso aufs Feld oder in den Wald oder so. Und ich finde das gut. Das ist mir nochmal aufgefallen, dass da mit Kot nochmal anders umgegangen wird.
Ja.
Auf dem Land wird mit Kot nochmal. Aber ist das, wenn so ein Hund in den Wald läuft, kackt er dann auf so einen Trampelpfad oder macht er dann wirklich irgendwo hin, wo das auch völlig egal ist, weil da eh keiner durchläuft?
Repräsentativ immer auf dem Baumstumpf.
Ja, aber das ist ja dann Wurst im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist ja dann nicht. Warum kackt er dann in Berlin auf die Straße oder auf dem Fußweg? Weil er nur irgendwo anders hinkacken kann?
Ja, der markiert wahrscheinlich dann die mit seinem Kot. Das ist ja gut, wie gesagt, das mit dem Kot.
Aber in der freien Natur geht der Hund dahin, wo der Mensch nicht unbedingt reintritt.
Aber auf dem Dorf ist sowieso bei uns die Dorfstraße, die war früher so voll gekackt von Kühen.
Ach so,
Pferden,
da ist man mal froh über so einen
Hundehaufen. Dann ist so ein Hundehaufen eigentlich mega klein.
Also ist nicht der Hund das Problem, sondern die Stadt.
Ja.
Na, okay.
Die Stadt macht den Hund kaputt. Aber es ist ja auch wirklich so. Die Großstadt, mein Hund ist fit, es ist kein Großstadthund, du, der muss wieder aufs Dorf zurück. Der wird hier völlig ballerballer. Ich war am Wochenende mit dem in der Panorama-Bar und da habe ich ihm auch so einen kleinen Liquid Ecstasy Drop gegeben. Das kam nicht mit klar. Der Hund muss raus, der muss wieder aufs Land, das ist kein Stadthund. Auf Platz 2 bei mir.
Nein, ich lass mich kurz
noch. Also, du bist, entschuldige bitte.
Alles gut.
Ich habe dich gemeint bei
Ihnen. Ja. Ja, es ist die lokale Wirtschaft.
Aber auch noch mal ganz kurz, ist das nicht auch das Schlimmste? Mit dem Kotbeutel die Kacke anfassen, du hast sie zwar nicht an den Händen, aber du fühlst sie trotzdem.
Du weißt nur so einen Bruchteil eines Millimeters trennt dich vom Griff in die Scheiße.
Ja, genau. Und eigentlich fährst du jeden Tag Scheiße an, du hast sie nur nicht an den Händen kleben.
Es aber ist doch eine schöne Allegorie. Ist nicht das Leben auch immer so ein kleines bisschen?
Das ist ein schönes Bild, Jan.
Ja.
Kleines bisschen Kackebeutel.
Ja, Griff in den Kackebeutel und so einen Millimeter entfernt von der ganz großen Scheiße.
Und immer mit so einem kleinen, das ist ja auch eine wahre Geschichte mit diesem Kackebeutel, mit dem ich mal, als ich den Hund von meiner Freundin Pia hatte und den Kackebeutel hier hatte und dann längs gelaufen bin und den Müll weggebracht habe, aber den Kackebeutel vergessen habe und mit dem Kackebeutel noch eine halbe Stunde durch die Stadt gelaufen bin und so am Arm rum, hier so da dran, so rum, dass man den gar nicht mehr gefühlt hat.
Ich habe mein letztes Video in Berlin gedreht an so besetzten Häusern. Und da war es eben so, dass die uns irgendwann mit Kackebeutel mit ihrem eigenen Kot beschmissen haben.
Und bei die mir Hunde, eine von die denen Hunde oder die Menschen?
Nee, also die Menschen, die das da gedreht haben. Und ich glaube, da wurde auch 4 Blocks gedreht. Das ist dieser wunderschöne... Da, wo diese Bäume in diesem Gebäude wachsen. Und von gegenüber haben die eben mit Zwillen geschossen und eben mit Kackebeuteln geschmissen. Und ich so, Alter, krass, wie viele Hunde haben die? Und dann meinte dann irgendwann die Begleiterin, die da auch gewohnt hat, nee, also die, nicht so viele haben da Klos. Und dann haben die eben diese Kackebeutel.
Ach so, das heißt, in den besetzten Häusern kacken die auf den Boden und heben das dann mit den
Beuteln. Ja, wohin? Und dann haben die uns damit auf dem abgeschmissen. Und genau. Und seitdem immer, wenn ich gehe mit meinem Hund so oft joggen und dann hebe ich das auf und denke mir so, Alter, ich hätte so Bock, aber.
Hast du einen Fitnesshund? Ist das so ein
Fitnesshund? Kleiner. Dicker Hund, aber wir gehen immer joggen.
Geht zusammen, hat er
dann klopft einmal
so einen hautengen Neoprenanzug an, wie diese ganzen
Packungen.
Ja.
Ob ich das anhabe?
Nein, der Hund.
Nein. Nein, der hat. Der
ey, wir müssen mal. So ich muss eine Sache. Wir wollten heute ja keinen Mucker-Talk so machen, aber ich habe Aki besucht, der tanzt 2 Stunden auf der Bühne durch. Und jetzt habe ich rausgefunden, dass du Sportler bist, was man jetzt auch nicht unbedingt.
Ja, man sieht das nicht.
Nee, aber was für ein
Sportler. Aber ganz tief drin.
Ganz tief. Der kann 2 Stunden und er raucht auch aktive Marlboros. So einer der letzten Raucher. Wir hören zusammen auf übrigens, Aki und ich. Wir wollen zusammen auf.
Sag Bescheid, wenn es soweit ist.
Ja, machen wir. Aber der Katz. Und woran liegt das? Welche Sportart hast du gemacht? Das ist auch so eine Dorf, dass man so auf dem Dorf viel Zeit hat für Sport, weil man.
Ja, es ging ja schon los mit Fußball, aber ich komme schon so aus so einer Boxerfamilie und
ich mache ganz
viel Kampfsport.
Könntest du Jan und mich innerhalb von 2 Sekunden K.O. hauen hier auf der
Bühne? Ich mache jetzt seit so 4 Jahren mache ich so Krav Maga, wenn man das glaube ich so ausspricht. Und das ist ganz gut für so ganz schnell.
Ja, wirklich.
Aber das ist aber auch super für Selbstverteidigung, weil das ist einfach ein ziemlich entspannter Sport, den man auch machen kann, wenn man älter ist.
Man sieht dir das nicht an.
Also, nee, das finde ich nämlich auch gut.
Das ist total, du hast so ein Gesicht, wo man sagen würde, ach, auf never ever haut er mir in die Fresse und zack, liegst du auf dem Boden. Ja. Zack.
Ich habe echt noch nie jemanden gehauen.
Wirklich noch nie?
Nee, also außer jetzt beim Training, dann mein Trainer haue ich immer.
Hast du nicht auf der Bühne schon mal so einen Fan, den nicht gefallen hat, mal eine geballert oder so?
Ein Fan, der nicht laut genug mitgesungen hat.
Also ich meine, der so, Agi, oder war nicht mit dem angegriffen, das ist noch nicht mal so machen.
Echt noch nie gemacht. Noch nie. Hab du hast bestimmt schon ganz viele geschlagen.
Ja, aber ich habe meistens auch immer zurückgekriegt.
Ja. Ich nicht. Aber gestern Abend war ich ja auf dem Konzert von Olli und das war nämlich richtig schön. Da hast du auch genauso geschwitzt wie ich, wie ein Schwein.
Ja, aber so das Problem ist, dass du dann noch irgendwie dann noch 2 Stunden weiter quatschen kannst, wenn ich fast wie an Sauerstoffmaske bin.
Du hast auch gesessen, ne?
Ich habe auch gesessen dabei, stimmt. Nee, aber kennst du diesen Trick, also wenn ich dich jetzt so angreife, kennst du diesen Angriffsmove von mir? Ich habe so einen Angriffsmove.
Oh, ich habe Angst.
Macht ihr das im Sitzen oder im Stehen?
Nee, das müssen wir eigentlich im Stehen, aber das können wir nach dem großen Fünf vielleicht mal kurz, dass du den Leuten mal kurz zeigst, wie wenn so ein Typ wie ich, weil davon gibt es viele hier in Fegesack, abends angreift, wie man den abwehren kann. Willst du nur so 1, 2 Bewegungen gleich?
Die Hauptregel ist echt, wenn man rennen kann, immer rennen.
Ist
und bei dir würde ich sofort rennen.
Ja,
weil ich ja, ey, weil Olli, du hast eine wahnsinnige Reichweite. Du bist, ja, das ist gar nicht so die Kraft, würde ich jetzt mal
du
sagen.
Du bist auch irre, glaube ich, wenn du richtig wütend wirst.
Ja.
Bist du irre.
Hör mal auf, was redet ihr denn da gerade? Du bist richtig irre, wenn du wütend bist. Du bist irre.
Dann hast du nichts mehr zu verlieren, dann hau ich ab.
Ich habe eh nichts mehr zu verlieren.
Mein Platz 3.
Dein Platz 3, lieber Jan. Entschuldigung.
Es sind die lokalen Geschäftsideen. Es ist immer so ein kleines, man muss ja in kleinen Orten muss man gibt's nicht so viele Geschäfte, das heißt die Geschäfte müssen verschiedene Bedürfnisse erfüllen und daraus entsteht der Zwang, sich immer ein bisschen was Besonderes einfallen zu lassen, damit der Laden läuft. Also keine Ahnung, nicht einfach nur einen Crepe-Shop, wo man Crepes kaufen kann mit Nutella und Zimt und Zucker, sondern vielleicht auch noch da 2 Farbkopierer reinstellen zum Beispiel.
Das stimmt.
Ja, oder du hast einen Paketshop, wo man aber auch sein altes Zahngold verkaufen kann. Und da ist noch irgendwie, keine Ahnung, eine Spritzenausgabe für die Methadonstelle. Und noch vielleicht eine Bank, Western Union, wo man Bargeld bekommt. Und noch ein Kinderarzt ist da auch noch mit drin.
All inclusive.
Ja, also und Unternehmen und Geschäfte in kleineren Stadtteilen oder in Dörfern fassen in ihren wirtschaftlichen Konzepten immer die viele Bedürfnisse zusammen. Und das sorgt auch immer gerne für tolle Wortspiele. Papier und Meer. Wo man, aber das oh Meer Gott, mit Doppel-E, ja. Weil man auch da in den Laden Muscheln kaufen kann. Die man, keine Ahnung, weiß ich jetzt, aber, ne? Papier und Meer. Oder vielleicht maritime Postkarten.
Kumpel von mir hat genau das gemacht in Hamburg, hat einen Laden gemacht. Der eine war Sprayer, der andere war Alkoholiker. Da haben sie einen Laden gemacht, Design and Wine. Erst gehst du mit dem einen an Tresen und haust dir 2 Flaschen Rotwein rein und entwickelst für deine Wohnung irgendwie einen geilen Spruch oder eine Farbe. Und der andere kommt dann, der auch Trinker ist, mit den Sprühdosen und sprüht dir das in die Wohnung. Aber du hast das alles entschieden, während du dich da hast volllaufen lassen. Am nächsten Morgen wachst du auf und denkst, was für eine Scheiße ist da jetzt in meiner Küche? So ein Spruch irgendwie.
Future.
Bucot sagt, der Mensch ist, weil er genießt. Und weil er genießt, ist er ein, also diese ganzen dummen Sprüche, die man sich so, und wer macht sich das selber in die Küche? Oder wer sprüht sich Cappuccino und Espresso in die Küche? Einfach nur, so Leute, das steht dann da einfach so, da steht so, Cappuccino. Ja. Espresso.
So viele machen das.
Ja, da steht einfach nur Cappuccino, Espresso, Latte Chicago. Und dann denkst du, bin ich jetzt hier im Coffeeshop oder was? Also nicht, ich fand das ganz flott hier irgendwie, mir das mal da dran zu machen.
Die großen 5, der Platz 2 der Dinge, die früher auf dem Dorf besser waren als, oder die auf dem Dorf gut waren oder in der Kleinstadt gut waren und heute nicht mehr so, wie man früher gut fand.
Das ist Olli. Bei mir die sexuellen Optionen, die du hattest, weil es halt nicht so viel Auswahl gab und du was machen musstest und dadurch auf alle Fälle früh sexuelle Erfahrung gesammelt hast. Und das ist nämlich ein großer Irrtum. Man denkt immer, die großen Liebhaber dieser Welt, die kommen alle aus der Großstadt. Quatsch. In der Großstadt wuseln sie alle rum. Auf dem Dorf kannst du dich der Materie richtig widmen. Mit anderen Worten, du fängst an mit dem kleinen Schaf, ne?
Ach komm!
Hör mal auf jetzt!
Das ist halt, macht Olli ganz ehrlich.
Nein,
ist die letzte Sendung im Jahr.
Du hast mehr Zeit, Internetverbindung ist schlechter, du hast einfach mehr Möglichkeiten, gibt wenig Drive-Nows, wenig also Drive-Ins hier, wo du abhängen kannst, gibt wenig Tankstellen. Du fängst an, du suchst dir, du machst mit Ulrike oder mit Sabine, machst du ganz früh, lernst die kennen, ihr vögelt euch ein, dann trennt ihr euch, weil der andere Typ dann noch cooler ist, ist Drama. Und dann gehst du in die Großstadt, hast auf alle Fälle eine Menge Erfahrung und bist der Liebhaber aus Fegesack ist in Berlin angekommen. Würde man so viel sagen. Also ich glaube, die sexuellen Optionen.
Die Begrenzung der sexuellen Optionen macht dich sexuell ausgeglichener. Ist das die These?
Auch. Okay.
Ja, schreiben Sie uns an sex@spotify.de. Nee, oder weiß nicht, ob das ankommt. Sicherheitshalber an alle@spotify.de schreiben. Das reicht alle Mitarbeiter von Spotify.
Es gibt diesen Sex-Podcast nicht mehr, den 2 Frauen gemacht haben. Den können wir jetzt übernehmen eigentlich, habe ich überlegt.
Wollten wir nicht eh mal einen Sex-Podcast machen, wo wir nur über Sex reden die ganze Zeit?
um alle Fans zu verlieren.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Dein Platz 2, Aki.
Opel Gang.
Was?
Opel Gang.
Autoschrauber, meinst
ja, du? Ja, diese, die, das gibt's noch.
Ach. Ja, das gibt's
auch. Ich habe letztens in Lingen gespielt oder so. Und ja. Da sind dann plötzlich durch die Fußgängerzone, bist du da mit dabei? Ja. Und da habe ich das seit langem mal wieder gesehen. So, das waren 30 Stück. So ganz alte, wirklich runtergekommene Kleinkarren, wo die bestimmt jeder 35.000 bis 50.000 Euro nochmal
mit Unterbodenbeleuchtung und so. Alter, und allem, ne? Mit fetten Boxen.
Und die sind dann durch die Stadt geballert. Und ich fand's richtig gut. Und die treffen sich immer am Lidl-Parkplatz.
Ja, genau, genau. Und der Lidl-Chef ist aber okay damit, weil er weiß, okay, es gibt damit nur Stress, wenn er denen das verbietet. Die kommen sowieso.
Ja. Und dann machst du die Wheelie-Schramm, machst du selber. Und ich finde aber auch, dass alle Hobbys auf dem Dorf so gut sind. Also auch dieses Opel-Gang, Abgänge später. Es gab, wenn dann, eine Tankstelle, gerade im Osten, wo ich dann sage, hängt man eben an der Tankstelle oder am Lidl und man hat immer frische Luft.
Mein Platz 2 ist der Himmel, bei dem man die Sterne mehr sieht.
Oh, das war mein Platz 1, Mann.
Ja, aber ist das nicht schön? Dass wir so nah beieinander sind irgendwie mit dem, was wir gut finden.
Ach, du süße Maus.
Nee, dass du nach oben schaust und ja, dass nicht die Light Pollution irgendwie von der Großstadt alles niedermacht, sondern dass du die Sternbilder siehst und dass du sonst nicht so viel siehst. Das ist und die gute Luft, muss man wirklich mal sagen, wenn man aus einer Großstadt kommt und viel gesagt das Auto zum ersten Mal wieder aufmacht, auch weil die Luft im Auto sehr schlecht ist normalerweise. Aber das merkt man schon, dass die Luft deutlich besser ist und auch der Blick nach oben ist mein Platz 2.
Kann ich voll gut nachvollziehen. Da sage ich einfach meinen Platz 1. Und das ist auch gar nicht witzig gemeint, sondern ist mal ernsthaft. Naturverbundenheit und Bodenständigkeit. Man sagt ja immer, Dörfler sind Hinterwäldler oder sonst irgendwas. Das sagen aber auch nur Idioten aus dem Großstadt. Ich glaube wirklich, wenn du eine Jugend in der Natur verbringst, mit einem Sternenhimmel, mit draußen Zelten und mit dem Hund auch, hast du irgendwas in deinem Leben, was andere Leute nicht haben. Deswegen glaube ich tatsächlich, Naturverbundenheit und Bodenständigkeit ist eine Sache und kannst du auch in der Großstadt kriegen. Aber ich glaube nicht so sehr, wie wenn du wirklich eine Jugend auf dem Dorf hast. Und ich glaube, dass das irgendwie gut für deine weitere Entwicklung ist. So, das ist ein ganz ernster pädagogischer Platz 1 gewesen jetzt.
Oh, yes. Natur.
Aber das mit dem kleinen Schaf ist natürlich auch noch eine Option.
Ja, ja.
Aki, dein Platz 1. Aki, du bist unser Gast. Du kriegst jetzt den berühmten Tusch, bevor du deinen Platz 1 sagst. Wir wollen dich hier
auch so ein langes Passwort.
Ich habe echt ein viel zu langes Passwort. Ding, 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 und das hat seinen ding, Grund.
Ding, ding.
Aki Bosse, dein Platz 1.
Ja, ihr habt es beide schon gesagt. Also ich wollte auch so ein Plädoyer halten. Gegen die Hochhäuser, für die Weite, für die klare Sicht und so. Aber habt ihr jetzt ja schon gesagt. Und deswegen würde ich jetzt nehmen, ich finde eben auf dem Dorf so gut, dass die Dorfkinder, dass die eben wissen, wie lang so ein Radieschen in der Erde steht und dass die Karotte nicht aus dem Plastikding bei Dings kommt. Und das finde ich schon manchmal krass. Also ich bin hier und da, gerade in Berlin, in so Schulen und dann spreche ich eben mit den Kindern. Es ist ein Wahnsinn, dass die das nicht wissen. Und
was machst du in Berlin in Schulen mit Kindern? Warum redest du mit denen? Also das ist für mich kurz interessant. Ich bin ab und zu in Berlin in Schulen und rede mit Kindern. Also...
Nee, es gibt ein super Projekt, das heißt Schule gegen Rassismus.
Ja. Okay.
Genau, und da häng ich ganz oft mit denen. Ja, sorry.
Damit kriegt man mich immer. Das ist genauso wie, als ich Bill Kaulitz im Podcast gefragt hat, ob er irgendwann mal geile Musik machen will. Und er darauf geantwortet hat, ja, das tut mir jetzt natürlich auch weh, wenn du so redest. Ey, Bill Kaulitz gibt Interviews, seit er 11 ist, der weiß genau, was er zu sagen hat. Der ist nicht so ein Dummer, der so reinrast wie ich.
Nee, aber das war ehrlich, was er gesagt hat. Ja, das war auch ganz schön gemein von dir.
Aber... Fandst du das gemein?
Nee, aber ich fand, also ich muss sagen, dass der Typ hat bei mir total gewonnen. Ich kenne ihn schon, seitdem er ganz klein ist. Und ich habe gedacht, er hat sich so gut geschlagen bei euch beiden. Ja. Und genau.
Ich fand ihn auch richtig
du
toll.
Du warst nicht so gemein, aber das war schon ein bisschen gemein.
Wieso? Das ist eine ehrliche Frage.
Ja. Das stimmt ja auch. Alles an Bill Collins, es stimmt nur, die Musik ist einfach echt scheiße.
Ja, das stimmt ja auch.
Das Ding ist, die Musik müsste dafür, dass der echt aussieht wie der sieht mehr Star als wir drei aus. Weißt du, was ich meine? Der kommt so hier immer, der wacht schon mit geschminkten Augen auf und ist einfach, und hat so imaginäre...
Die Spannung und diese der Körper
wirklich
auch und so.
Voll. Das ist ein richtiger Star. Ich finde das auch cool. Ich finde es geil, wenn jemand das so kommt.
Aber nur warum ist er ein Star? Das ist halt die Frage. Wegen der Musik halt nicht.
Nee, aber manche Leute werden ja damit geboren. Und jetzt denke ich, wäre das doch geil, wenn jetzt nochmal ein Song gut wäre nach 12 Jahren.
Aber hat er sich denn mal gemeldet, ob du mir einen schreibst?
Nee, hat er sich nicht. Mein Gott, er ist in L.A. und arbeitet jetzt hier wieder mit so anderen Freaks zusammen. Der fragt, du meinst, der sitzt in L.A., oh, ich muss mal Olli Schulz wieder anrufen, dass der jetzt wie weit der wohl mit dem Song ist für mich.
Aber man muss schon sagen, weil der Typ hat auf jeden Fall Tiefe, ne?
Find voll!
Ich. Und der hat so viel zu erzählen. Und ich glaube, dass die einen grundsätzlichen Fehler machen. Das ist erstens, dass die da wohnen und dass da alle immer so groß denken. Ja. Und ich glaube, das wäre ganz sympathisch, das mal ein bisschen kleiner anzugehen. Deswegen ist die Idee ja gar nicht so schlecht.
Wenn der mit Heidi und Tom nach Fegesack zieht für ein Jahr, wie gegroundet ja. Das wäre, wenn die, ey, wenn Heidi, nee, das wird dich so
nervt, Laden, wenn Heidi Klum hier pass auf, der Laden, wo Rösner und Löblich, die, das ist an der Ecke, am Beschwerdebaum, wenn die da einfach eine Boutique aufmachen würden. Heidi, Tom und Bill. So, und dann sollen die sich mal von Fegesack hocharbeiten. Von hier aus hoch.
Von hier nochmal von vorne aufrollen.
Hier nochmal von vorne anfangen. Aber mit diesem sympathischen Background von Fegesack, dann könnte das was werden. Und vielleicht mehr Akkordeon.
So positiv
Akkordeon in die Musik von Tokyo Hotel rein. Akkordeon.
Akkordeon. Und im Video mal ein Fegesacker Junge, der da mal durchtanzt.
Ja, und mal so ein Shantico und mal so ein großer Ozean. Da. Wenn das Lied schlecht ist, einfach mal so ein über mehrere Takte, wenn Bill gerade singt.
Zur Ablenkung. Jan, wir brauchen noch deinen Platz 1.
Ja, mein Platz 1 ist das Essen. Es ist das Essen, es ist diese Mischung aus, hat Oma immer schon gekocht, Dinge, die in der Stadt verloren gehen, weil da halt irgendwie der neue Quinoa-Trend durch die kleinen Läden blubbert oder jetzt alles aus Bowls gegessen wird. Das ist irgendwie die allergrößte Scheiße, als sie dann gemerkt haben, dass die Gerichte, die man originär in Bowl-Form essen kann, dass das Sortiment begrenzt ist, dass sie angefangen haben, andere normale Gerichte, die man vorher normal auf dem Teller gegessen hat, auch in Bowl-Form herzurichten. Und da irgendwie so, wie als sie eine Zeit lang immer überall Koriander drauf gestreut haben, um irgendwie so Asien zu simulieren, haben die in Köln angefangen, Sachen in Bowls reinzutun, in Schüsseln reinzutun, die nicht in Schüsseln gehören und auch so Reis da reingeklatscht, weil das irgendwie neu ist. Und das gibt's auf dem Land nicht. Da gibt's bodenständige Küche. Und wenn ich in Fegesack bin, es gibt 3-4 lokale Hotspots, die ich immer anfahre, wo ich immer essen gehe, um auch zu checken, wie es dem Stadtteil so geht. Ich muss eine Sache sagen, ich war heute Mittag im Aumunder Garten essen, die 51 und die 10. Und ich gehe da essen seit 25 Jahren. Und es hat sich tatsächlich verändert. Der Besitzer hat gewechselt. Und ich will jetzt nicht rassistisch klingen, aber es war ein altes chinesisches Ehepaar, was das Restaurant betrieben hat. Und kann es sein, dass die irgendwann zentral von China aus zurückgerufen werden? Oder?
Ja, das glaube ich auch.
Nee, ganz ehrlich, ich habe das wirklich, weil das Ding ist, ich war da heute und es waren 2 andere alte Chinesen hinterm Tresen. Das kann unmöglich sein, dass die, tauschen die Restaurants und wenn ja, auf welches Kommando? Ist das ein rassistischer Gedanke?
Nein, das sind ja nicht nur Imbissbesitzer, das sind ja auch Agenten. Also ist ja
nee, jetzt mal ganz...
Ich weiß jetzt nicht, was es sonst ist.
Ich habe die Kinder von denen, ganz hochintelligente, super international studierende Kinder, aber dieses alte Ehepaar ist irgendwie nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob die entweder weg sind oder ob die einfach abberufen wurden. Wie in so einem Michael Ende Kinderbuch, wo dann, was ja auch so schwer rassistisch ist, noch in den 60er Jahren geschrieben, wie China da dargestellt wird, also wirklich als wäre das völlig am anderen Ende des Universums. Und das, das hat sich auf jeden Fall verändert seitdem. Seitdem der Besitzer gewechselt hat, ist das alles, schmeckt nicht mehr so wie früher, so ein bisschen anders.
Die Nuance macht das
ja,
aus.
Und dann denkt man so, ah, scheiße, es schmeckt nicht mehr genau wie früher, sondern so ein bisschen anders, aber irgendwie... Vielleicht gehe ich nächstes Mal nicht mehr her.
Kennst du folgende Situation? Also das waren übrigens erstmal, das waren jetzt hier.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schuld.
Und unserem Gast, Aki Bosse.
Yeah! Live in Fegesack. Once upon a time in Fegesack.
Kennt das? Du gehst mit einem Freund oder Freundin in den Laden rein, wo du immer warst, wo du immer Lieblingsessen hattest. Und du wunderst dich schon beim Reingehen, warum es auf einmal leer ist. Dann sitzt du da, bestellst und in dem Augenblick, wo du bestellt hast, denkst du an der Bedienung, scheiße, neue Inhaber. Und du weißt schon, es wird Essen und du kannst nicht mehr rausgehen. Ja. Und dann isst du das einmal und du weißt, dass es nicht gut ist. Dieses Gefühl, das ist auch was Urdeutsches, glaube ich. Du gehst zu deinen Lieblingsgriechen und dann ist da nicht mehr Vassili dahinter, sondern auf einmal... Ein anderer Typ, denkst, ich will wieder das Vassili, dass mein Vassili da ist. An den hatte ich mich gewöhnt. Das ist ein Ausländer, den ich jede Woche gesehen habe. Den kenne ich. Der ist gut, wie meine Oma immer meinte. Die hat immer mit dem gleichen, so einem türkischen Taxifahrer, hat sie immer gesagt, ist ein Türke, aber gepflegt, hat sie immer gesagt. Das war dann halt noch eine ganz alte Schule. Meine Oma ist inzwischen tot, die hat das auch alles nicht mehr so richtig am Ende mitbekommen. Aber dieses Gefühl wollte ich noch mal kurz, also dass wenn irgendwo der Besitzer wird, das ist immer ein kleiner, der kleine
Ja, und vor allem, wenn der Pächter versucht noch, der neue Pächter, das alte gastronomische Konzept zu simulieren, aber es nicht so ganz genau hinbekommt. Ja.
Weil er nicht genau weiß, wie viel Salz und da alles der Mann vorher da reingemacht hat.
Dankeschön, Aki Bosse. Olli und ich sitzen jetzt noch alleine auf der Bühne. Es ist jetzt Schluss. Olli, kannst du vielleicht unsere Schlussmelodie anmachen, weil ich das war, fest und flauschig.
Ich wollte mal ganz kurz ihn fragen. Sag mal, wie hast du die Karten bekommen?
Wahrscheinlich über seine Bandkollegen bei Wir sind Helden.
Ich komme heute mit nach Hause zu dir und mache auch nochmal so Fotos so.
Ja, das ist der Bürgermeister von Fegesack gewesen. Das ist ja, hat hier eine gewisse. Der kann durch Wände gehen. Der ist.
Klartext.
Was?
Das war die falsche Melodie.
Der Abend ufert ein bisschen aus. Liebe Freunde von Fest und Flauschig, liebe Freunde von Spotify, liebe Menschen hier in Fegesack, das war Fest und Flauschig für dieses Jahr. Wir kommen erst wieder nächstes Jahr im Januar.
Am 29.
Januar sind wir wieder da. Ist es 29. oder 26.? Ich schaue nochmal ganz kurz.
Vielleicht auch 26. Das kann auch sein.
26.
Irgendwie, ihr kriegt das schon noch mit. Wir möchten uns bedanken. Wir haben wieder mal ein Jahr durchgestanden zusammen. Es ist unser verflixtes siebtes Jahr zusammen gewesen, Jan.
Ja, wir haben es geschafft.
2012 haben wir angefangen. Und wenn man dieses verflixte siebte Jahr geschafft hat, dann ist es eigentlich ein Zeichen für eine stabile Beziehung.
Ja, jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, beziehungsweise alles schief. Gehen. Ein neues Jahrzehnt beginnt. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht das Beste draus. Böllert, wenn ihr böllert, dann so, dass alles mitbekommen.
Wie Arne der Pyromane.
Genau. Nicht vergessen, wenn ihr einen Mord begehen möchtet, immer rund ums Ballern an Silvester, da kriegen es die wenigsten Leute mit, weil es knallt eh draußen.
Das stimmt. Und ja, habt eine schöne Zeit und bleibt uns treu. Und denkt immer dran, nach jeder schwachen Sendung kommen drei Geile. Das ist immer
oder umgekehrt.
Noch, oder umgekehrt, nach jeder Geilen kommen drei Schwache. Aber wir bedanken uns, hat total Spaß gemacht. Ich war total gerne hier, ich habe völlig ironiefrei geredet. War mir eine große Freude, hier in Fegesack zu sein. Ich mag so eine Hallen, war geiler als in der Sporthalle in Hamburg, auch von der Größe her und von den Leuten her. Vielen lieben Dank, dass ihr heute hier
vielen
wart.
Vielen lieben Dank, dass ihr heute und da wart, Dankeschön.
Macht vielen total lieben Spaß. Dank
an das Bürgerhaus in Fegesack, an das ganze Team, vielen Dank an Wilko. Vielen Dank an Susanne, vielen Dank an Philipp Stürer, vielen Dank alle, die das hier organisiert haben. Vielen Dank Daniel und Michael von Spotify. Vielen Dank
Susanne
Spotify.
Bündnis allen, ja, allen.
Ja.
Und vielen Dank an euch, die diese Sendung immer noch hören. Habt ein schönes neues Jahr. Feiert schön. Tschüss.